The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Heute zu Gast Schöpfer und Head-Autor der ARD-Vampirserie Oderbruch, Drehbuchautor Arend Remmers. Ich begrüße den Autor, Drehbuchautor Arend Remmers bei mir in der Sendung. Lieber Arend, herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, es freut mich. Du wohnst schön, das muss man jetzt deutlich sagen. Wenn man es jetzt nur hört, kann man es leider nicht sehen. Ich verweise gerne auf meine YouTube-Seite, dann kann man sagen, ist das eine Dachwohnung?
Wir haben so ein Häuschen im grünen Grünau, das heißt auch Berlin-Grünau. Ja. Und hier ist es auch grün. Und ja, ich habe oben praktisch unterm Dach habe ich mein Homeoffice / Man Cave. genau. Und es ist fast ein bisschen zu gemütlich. Mittlerweile suche ich mir auch manchmal andere Orte, um zu schreiben, weil es ist fast verleitet ist ein bisschen zum
Oh, Ablenken. Ist es da passiert? Ist da auch passiert jetzt? Wir reden ja heute explizit auch, es war ein bisschen der Aufhänger für den Start der zweiten Staffel von Oderbruch. Genau. Ist es dort passiert? Hast du in diesen Räumlichkeiten dort Wörter verfasst, auf Papier gebracht?
Ja, klar.
Echt?
Ah, ja, klar. Okay. Also hier ist mein Hauptschreibort, ne, sozusagen, und hier verbringe ich auch super viel kreative Zeit und habe hier auch meine Filmsammlung und da hinten steht auch ein Fernseher. Ich kann auch zwischendurch mal einen Film gucken, wenn mir nichts einfällt und höre auch viel Musik, habe hier eine ganze Soundtrack-Sammlung und lass mich hier praktisch inspirieren und habe hier meinen kreativen Raum. Aber ich bin auch manchmal, sitze ich einfach im Garten mit dem Laptop oder so, aber eigentlich habe ich seitdem wir hier wohnen, in den letzten 6 Jahren alles hier geschrieben. Ja.
Cool. Sowas will ich auch. Ich hatte sowas mal, aber jetzt nicht mehr. Jetzt müssen wir mal ganz kurz draußen sagen, also für die Leute da draußen, so wollte ich sagen, Oderbruch, das ist eine Serie, die kann man vorrangig in der ARD Mediathek sehen. Es gibt schon eine große erste Staffel, die sehr erfolgreich war. Jetzt kommt die zweite Staffel. Kannst du mal ganz kurz erklären, was das für eine Serie ist, wenn man davon noch nie was gehört hat?
Es ist im Prinzip eine Crime-Mystery-Serie. Ich habe ja schon jetzt einige Interviews gegeben und wir haben uns immer darauf geeinigt, dass wir jetzt nach 2 Jahren auch spoilern dürfen, worum es jetzt in der Serie wirklich geht. Ja. Aber am Anfang war das so, dass es wirklich ein Serienkillerstoff war und im Verlauf der ersten Staffel findet man halt raus, dass es auch eine übernatürliche Komponente hat, so nenne ich es jetzt mal vorsichtig. Vielleicht haben ja viele Zuhörer und Zuschauer das Oderbruch noch gar nicht gesehen. Dann sage ich jetzt mal an der Stelle doch vielleicht, lasst euch mal überraschen, was es dann...
Und dürfen wir nicht spoilern? Aber das wird... Ja, also okay, also, ich halte mich dran.
Wir können uns verständigen. Ich weiß immer nicht genau. Für die neuen Zuschauer ist es natürlich spannend, wenn man es noch nicht weiß. Aber ich finde es jetzt auch nicht voll schlimm, wenn man es weiß. Ne? Weil überall, jede Kritik, die man jetzt liest, sobald man ins Oderbruch googelt, weiß man es eigentlich. Ne? Also es steht überall, wenn du willst, können wir auch offen darüber sprechen. Eigentlich würden wir uns sehr einschränken, glaube ich, auch wenn wir es nicht benennen in unserem Gespräch. Deswegen können wir ruhig sagen, glaube ich, jetzt, dass der Serienkiller ist dann ein Vampir. Es stellt sich raus, dass der...
Jetzt hast du es gespoilert, aber ich kann es noch wegpiepsen.
Nein,
das mache ich doch. Der Serienkiller ist ein Düt. Das ist super.
wir können doch offen darüber reden, sonst können wir uns, glaube ich, nicht so viel darüber unterhalten. Das ist dann, wenn man alle aus dem ganzen Geheimnis machen muss, weil explizit in der zweiten Staffel, worum es ja jetzt auch geht, weiß man das natürlich, ist das eine vollblütige Vampirserie. Aber unsere, und das ist halt das Besondere an der Serie, unsere Vampire sind halt nicht so, wie man es kennt. Ne? Es ist einfach, es kommt sehr aus einer realistischen Erzählweise. Hat man halt am Anfang auf jeden Fall es einfach mit einem Crime-Serienkillerstoff zu tun. Und wir bewegen uns nicht in so einem grundsätzlichen übernatürlichen Kosmos, ne? Sondern wir haben uns gefragt, was ist, wenn es Vampire in unserer Realität wirklich gibt, ne? Und was ist, wenn das eine Krankheit ist, die einen realen Ursprung hat und diese ganzen Legenden und Mythen mit Knoblauch und Tageslicht und in Särgen schlafen, das ist, und spitze Zähne, das stimmt alles nicht. Das ist praktisch über die Jahrhunderte dazu gedichtet worden, aber dem Ganzen liegt ein echter Gendefekt, eine echte Blutsuchtkrankheit sozusagen zugrunde. Und so haben wir das behandelt, ne? Und haben natürlich ein paar übernatürliche Komponenten auch übernommen. Aber Das fanden wir total spannend, ne? Und das haben wir praktisch erforscht in dieser Serie. Und es ist im tiefsten Sinne ein Familiendrama über eine Vampirfamilie und was das für Konsequenzen und Nachwirkungen hat und wie das mit der Historie der Familie zusammenhängt und was die Kinder dieser Familie heute halt ausbaden müssen sozusagen, ne? Und das alles aber in dem Genre von Crime, Mystery und so weiter. Aber die Serie entwickelt sich in der zweiten Staffel auch weiter. Es wird so eine Art Road-Movie-Thriller. Unsere Hauptfiguren sind auf der Flucht. Und das geht bis nach Spanien, in die Wüste und hat auch nochmal ganz andere Schauwerte und Schauplätze als die erste Staffel. Und das hat auch, ja, hat ein, ich sage ich mal, schon eine Anomalie in der Serienlandschaft, vor allem für die ARD-Mediathek und vor allem für die ARD, würde ich sagen. Mhm. Aber die erste Staffel war auch sehr erfolgreich und war in dem Jahr auch die meistgesehene Serie in der ARD-Mediathek, sodass wir jetzt eine zweite Staffel machen konnten, die jetzt am 20. Februar rausgekommen ist.
Jetzt muss ich sagen, ich kenne die Serie nicht, ja? Ich bin natürlich auch nicht so ein Seriengucker, ehrlich gesagt, aber ich kenne die Serie nicht. So, jetzt habe ich dann, damals war ja auch der Christian Albert mal in meiner Sendung, da ist so ein bisschen kam jetzt die Connection auch. Super. Ja. Jetzt muss man sagen, Surreal Entertainment produziert diese eben zum Beispiel eben diese Serie, aber auch andere Sachen, die du auch schon vorher gemacht, wo du auch schon beteiligt warst als Autor, gell? Genau. Also so Dogs of Berlin und so ein Zeug.
Genau.
Und ich eben dadurch, dass ich es nicht kenne und bin großer Filmfan und alles und so, aber trotzdem schaue mir das dann irgendwann mal natürlich, glaube ich, damals auf Vorbereitung des Interviews mit dem lieben Christian, schaue mir das an, denk dann irgendwann so, les, und was geht's denn, was ist denn das eigentlich? Und so denk die ganze Zeit, es ist ein Krimi. Also ich gehe fest davon aus, es ist eine totale Krimiserie. Dann lese ich das und irgendwann lese ich so Vampire. Und so, Vampire. Ja. Und dann denke ich so, Moment mal, Vampire, aber das läuft doch in der ARD. Mhm. Jetzt ist das war der Grundgedanke. Also das war schon auch wirklich so eine Idee, damit zu hausieren zu gehen oder nicht hausieren zu gehen, zu sagen, Leute, wir verkaufen das als Krimi oder als Serienkillerfilm und dann ist das aber, kriegt das dieses Übernatürliche. Ja. Weil das, ich will jetzt einfach mal sagen, damit kann man ja auch so den klassischen ARD-Zuschauer auch erstmal verschrecken, oder?
Ja, das ist genau die, das Besondere an der Serie, auf jeden Fall. Du hast es im Prinzip schon auf den Punkt gebracht, weil es natürlich auf der einen Seite neue Zuschauer zur ARD bringt. Und das war immer das Ziel der Serie. Das war das, was die ARD und die Mediathek sich gewünscht haben und die ARD, die Ghetto. Das ein jüngeres Publikum, ein genreaffineres Publikum auf die Plattform zu bringen, aber gleichzeitig auch die alten oder die Zuschauer, das ARD-Publikum, das grundsätzliche ARD-Publikum halt eben nicht zu sehr zu verschrecken sozusagen. Und es hat gut funktioniert, weil es halt eben von Anfang an nicht als die Vampir-Serie gelabelt war, ne, sondern das kam halt eher so aus einem, ich sag jetzt mal im weitesten Sinne, aus einem Tatort-Setting. Es war ein sehr mysteriöser Kriminalfall. Man findet in der ersten Folge einen ganzen Berg von Leichen. Ne? Und das ist, sage ich mal, noch nichts Übernatürliches. Ne? Das heißt, da haben auch ganz viele Krimi-Fans halt sozusagen mit Sicherheit eingeschaltet. Und aber mit eingebaut ist natürlich dann ab der Folge 4 oder so, wo dann rauskommt, womit wir es hier wirklich zu tun haben. Klar, haben wir dann auch Zuschauer verloren. Ne? Es gibt dann Leute, die sagen, okay, das ist nichts für mich. Aber wir haben auch ganz viele Zuschriften bekommen und Kommentare von Leuten, die gesagt haben, ah, sowas würde ich mir niemals angucken normalerweise, aber bei Oderbruch hat mir das irgendwie gefallen. Ne? Also wir haben praktisch durch das Genre-Bending aus dem realistischen Tatort-Szenario und dann ins Übernatürliche zu gehen, mit dem Kniff haben wir auch viele Zuschauer abgeholt, die sowas sonst nicht gucken würden. Ne? Und das ist das Besondere gewesen und glücklicherweise wurde es auch mit Erfolg belohnt. Aber natürlich gab es auch Kommentare und Meinungen, wo die gesagt haben, oh, das war so cool, aber als dann die Vampire kamen, das war nichts für mich. Aber das ist ja immer so. Ich finde, wenn man eine besondere Serie macht, ist immer irgendwie auch ein Risiko eingebaut. Man kann nicht alle happy machen. Aber ich fand, das war von der ARD-Mediathek und der DGETO sehr mutig und ja, auch richtig. Also ich glaube, das war die richtige Entscheidung, sowas mal auszuprobieren.
Ich glaube, wenn man das in Amerika produzieren würde, würde man wahrscheinlich mit dem Vampir-Aspekt mehr in die Öffentlichkeit stellen, also mehr hausieren gehen, weil man sagen würde, na gut, Krimiserien, dann denken alle, sie kriegen irgendwo CSI irgendwas. Aber da gibt's noch dieses übernatürliche Element und so. Und hier in Deutschland würde man aber eher sagen, nee, besser mal nicht sagen, weil vielleicht dann guckt's keiner. Also so, weil alle sagen, was soll ich denn damit anfangen? Also, ja. Ja.
Aber das war nicht der Hauptbeweggrund. Also ja, du hast natürlich recht, es gab am Anfang, als wir praktisch die Serie auch gepitcht haben, war das auch ein Feedback, ne, dass man gesagt hat, so ja, wenn es eine Vampirserie ist, muss man das auch von Anfang an so zeigen und man muss eigentlich die Vampire schon in der ersten Folge zeigen. Aber wir waren immer der Überzeugung, dass das da eben das Besondere an der Serie ist. Und es war ja nicht als ARD-Serie konzipiert, sondern einfach grundsätzlich als Streaming-Serie. Wo das am Ende landet, wussten wir nicht, ne? Aber ich fand immer, das war eigentlich das, was mich daran auch gereizt hat, war eben das Übernatürliche in die Realität zu holen. Das ist grundsätzlich einfach mein und unser Geschmack. Da beziehe ich auch Adolfo Kolmerer und Christian Albert, meine Co-Creator, mit ein. Also wir drei mögen das einfach. Und vor allem, weil es ja aus Amerika, wie du gesagt hast, diese ganzen Vorbilder und diese, ich sag mal, klassischen oder typischen Vampir-Serien und Filme, die gibt's halt noch und nöcher. Was können wir denn jetzt als aus Europa oder aus Deutschland heraus mal was Besonderes machen, einen anderen Blickwinkel? Dass es dann wiederum ganz gut zur ARD-Mediathek gepasst hat, war auch aber halt dann Zufall. Ne? Das war dann Glück, dass die im Prinzip gedacht haben, ach guck mal, wir könnten so eine Vampir-Serie könnten wir uns auf der Plattform durchaus vorstellen. Parallel dazu gab es aber auch in der ZDF-Mediathek dann ein oder zwei Jahre später oder ein Jahr später auch eine richtige Vampirserie. Love Sucks hieß die, auch von geschätzten Kollegen Marc Seng, die wiederum eine ganz klassische Serie war. Das heißt, grundsätzlich sind die Mediatheken für Genre mittlerweile viel offener. Ne? Also du kriegst einfach jetzt mittlerweile eine viel größere Varianz und Genrevielfalt in den Mediatheken. Das heißt, wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann auch eine Zombie-Serie in der ARD-Mediathek. Das ist grundsätzlich alles denkbar.
Ja, es gibt ja, kennst du Bones and All, diesen Film?
Ja, ja.
Timothy Chalamet? Da versucht man ja ein bisschen dieses Zombie-Ding so ein bisschen realistisch runterzubrechen, ja?
Ich habe den Film gesehen und dachte mir, krass, die haben im Prinzip das Oderbruch-mäßige mit Kannibalismus, Zombie-mäßige, halt da auch gemacht. Ne, so. Und das ist im Prinzip genau der Anspruch, den wir auch bei Oderbruch hatten. Ne? Das heißt, diese Art von Genre-Mix, ein Genre zu nehmen und das so realistisch zu machen wie in Bones and All. Oder ich bin vor allem inspiriert gewesen von dem Vampirfilm Let the Right One In, ein skandinavischer Film aus Schweden, glaube ich. Und der im Prinzip ein Vampirfilm wie so ein Drama erzählt hat, ne? Wie so ein Arthouse-Drama. Ne? Und das, diese Vampir-Klischees halt ein bisschen, mit denen so ein bisschen gebrochen wurde. Und das hat mir einfach total gefallen. Und das ist grundsätzlich einfach eine Art von Storytelling, das mir sehr zusagt. Ja.
Jetzt ist bei Bones and All, da bin ich eigentlich ein bisschen drauf gekommen durch meine Tochter, die ist jetzt 17. Ich fand den dann auch super klasse. Also das ist so. Und es gibt da auch teilweise einfach viele Filme, die aus Amerika kommen, gerade kleinere Filme. Na gut, jetzt würde ich sagen, prägend durch meine Tochter, in jedem zweiten spielt natürlich gefühlt Timothy Chalamet mit, ja, aber das ist natürlich auch nochmal so eine persönliche Sache. Trotz alledem sind das Low-Budget-Sachen, Bones and All gehört zum Beispiel auch dazu, finde ich. Oderbruch kennst du nicht, für wen ist denn die Serie gedacht? Ist die denn dann für eigentlich, sagen wir mal so, heranwachsende Jugendliche so ab 18, 19, ja. 20 plus ja. gedacht?
Ja.
Also und das hat das erreicht es dann auch die Leute, also diese jungen Leute?
Das glaube ich schon. Ne? Natürlich ist immer noch die ARD-Mediathek noch nicht so offen, also glaube ich, ne? Da müsste man natürlich nochmal Experten fragen von der ARD-Mediathek, aber mein Gefühl ist, und ich kenne das ja selber aus meinem eigenen Umfeld, wir sehen es ein bisschen auch in den Kommentaren und Feedback, dass die ARD-Mediathek noch nicht ganz bei dieser Zielgruppe angekommen ist, ne? Bei der 18-, 19-Jährigen. Da herrscht natürlich Netflix, Disney, Amazon, herrscht da so ein bisschen vor. Aber das ist ja genau das, was die Mediatheken jetzt leisten, ne? nämlich mehr und mehr Programm zu machen, was auch jüngeren Zuschauern halt zusagt und gefällt. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, ja, auf jeden Fall würde ich Oderbruch allen ab 16 empfehlen. Ne? Die Folgen sind auch, also die meisten Folgen sind auch FSK 16 das würde ich schon sagen. Es ist ein bisschen natürlich anspruchsvoller und nicht so reine pure Unterhaltung. Ne? Es ist ein bisschen hat einen sehr dramatischen Aspekt, ne? Das muss man natürlich mögen, ne? Aber die Zielgruppe ist eigentlich für mich, ist die definitiv so ab 16, 18 vielleicht bis hin zu, ja.
Aber der braucht ja eine Da braucht ihr eine riesen Liebesgeschichte in diesem Film. Habt ihr das denn in dieser Serie? Nee, weil ich meine, das ist so. Also ich weiß jetzt nicht, was meine Tochter super gerne guckt, außerhalb von, da muss eine ganz große Liebesgeschichte drin vorkommen. Ja.
Also es gibt eine Liebesgeschichte, die ist aber ganz tragisch und die ist mehr in der Vergangenheit sozusagen und wird jetzt aufgearbeitet. Es ist natürlich nicht die klassische Love Story wie jetzt in Twilight oder so. Ne? Das heißt, die ganz die breite Masse, in der sie Zielgruppe, holen wir wahrscheinlich nicht ab. Das geht dann wahrscheinlich eher so ab Mitte 20, ab 30 so eher los. Ich sag mal so, ich habe es notiert. Vielleicht kriegen wir ja noch eine Staffel und da gibt es auf jeden Fall Potenzial für die Liebe.
Ja, ich denke auf jeden Fall. Also wenn es eine dritte Staffel, ich meine, bei Serien weiß ich nicht. Man muss ja immer mit was, bei Filmen mit was Neuem oder mit einem neuen Element vielleicht kommen. Mhm. Je nachdem, wie ist das denn jetzt? Also du bist ja der. Das ist deine Idee. Du bist irgendwann drauf gekommen, bist aufgewacht, hast gesagt, ich möchte gern so das machen. Das war deine Idee.
Mhm, ja.
Und was denkst du, wieso bist du in der Position, dass das jetzt alles umgesetzt wurde und du bist jetzt ein anerkannter Drehbuchautor und andere nicht? Was hast du besser gemacht? Was hast du richtiger gemacht als die anderen?
Das ist eine gute Frage, aber ich würde sagen, durchhalten. Das habe ich tatsächlich gemerkt, dass es ist, natürlich muss man ein bisschen was können und natürlich hat Talent vielleicht auch, spielt eine Rolle und auch viel Glück, einfach pures Glück zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ganz viel ist auch, wie man sich selber auch präsentiert, wie man im Raum ist, wie man auftritt. Ne? Das unterschätzt man immer so ein bisschen. Ne? Die Leute müssen auch mit einem arbeiten wollen. Ne? Das ist so eine grundsätzliche Mischung, wo man viel machen kann, was mit dem Schreiben an sich nicht unbedingt was zu tun hat. Ne? Das Schreiben an sich ist natürlich das Wichtigste, aber das braucht man niemand sagen. Das ist natürlich klar, dass du gut schreiben musst. Aber ich glaube, die wichtigste Komponente, weil das gut Schreiben und das ganze andere kommt halt mit Erfahrung. Ne? Das heißt, einfach nicht aufhören. Ne? Ich habe auch sehr lange gebraucht, bis ich damit wirklich Geld verdient habe. Also ich bin nach Berlin gezogen, Anfang 2000er, irgendwie 2002. Und habe, ich glaube, 15 Jahre später kam mein erster Spielfilm raus. Also das hat lange, und damit habe ich noch keinen einzigen Euro verdient. Ne? Also das war Schneeflöckchen damals, den haben wir komplett selbst finanziert. Der kam 2017. Meinen ersten Drehbuchauftrag, der lief dann da so parallel. Also ich habe natürlich hier und da mal Konzepte geschrieben und hier mal 1.000 Euro, da mal 2.000, aber davon kannst du nicht leben. Ich habe die ganze Zeit nebenbei gearbeitet, ich glaube, 6, 7, 8 Jahre in der Videothek gearbeitet, war am Ende sogar Filialleiter. Das muss man wollen. Ne? Also es gibt da nicht den einen Weg, wie das funktioniert. Bei mir war es auf jeden Fall das Durchhalten und immer weitermachen, Kontakte knüpfen. Und über Jahre wird man besser. Man formt natürlich ein Netzwerk. Man schreibt E-Mails an Leute und dann schreibe ich halt Christian Alward und hier, guck mal, Schneeflöckchen, unser erster Spielfilm, und Christian guckt sich den dann an und so entstehen halt Sachen. Natürlich sind das noch ganz viele andere Sachen. Ne? Ich habe mit Christian nicht angefangen, Leute müssen einen kennenlernen, müssen mal was gelesen haben und dann kommt irgendwann mit viel Geduld und Beharrlichkeit eins zum anderen. Ne? Es gibt jetzt nicht den einen entscheidenden Tipp, den ich geben könnte, außer wirklich nicht aufgeben und weitermachen. Das ist das, was bei mir funktioniert hat.
Warst du auf einer Filmschule?
Genau, das eben nicht. Also ich wollte am Anfang...
Warst du nicht? Du bist ein Quereinsteiger.
Ich bin eigentlich ein Quereinsteiger.
Na, toll.
Was aber auch für meinen Beruf nichts Ungewöhnliches ist. Oder generell beim Filmemachen, Regie und Schauspiel gibt es natürlich... Ist das so, in meinem Wahrnehmung ist es so 50-50 von Leuten, die eine Ausbildung haben und Leute, die einfach irgendwie da reingekommen sind oder einfach das wollten und es dann gemacht haben. Ich wollte am Anfang studieren, deswegen bin ich eigentlich auch nach Berlin gekommen, habe mich auch an der HFF und DFFB beworben. Aber ja, die Bewerbung, der Bewerbungsprozess an sich der klang für mich schon sehr theoretisch und nach Schule. Und ich war so froh, dass die Schule vorbei war und hatte irgendwie, das war irgendwie nicht für mich. Ich bin mehr so ein praktischer Mensch und brauchte irgendwie mehr einfach machen. Ne? Das war einfach so mehr meine DNA. Und dann habe ich Praktika gemacht und da Leute kennengelernt. Mein erster Filmfreund war Adrian Topol, der war schon, oder war gerade da, hat sich als Schauspieler etabliert und seinen Durchbruch gehabt. Wir haben uns so zusammengeschlossen, haben dann eine kleine Filmfirma gegründet, Kurzfilme gemacht, Musikvideos gedreht. ein Castingstudio eröffnet, um einfach Geld zu verdienen. Also lauter alles Mögliche, was man so macht. Ne? Wir haben, Adolfo und ich machen immer Witze darüber, dass wir auch halt auch Imagefilme für irgendwelche Fahrstuhl-Companies gemacht haben. Ne? Also es gibt in dem Bereich nichts, was wir nicht irgendwie gemacht haben. Ne? Und ja, und am Ende musst du irgendwie Kurzfilme oder einen Film machen. Ne? Und das haben wir halt mit Schneeflöckchen gemacht. Und dadurch, da hatten wir dann, muss man auch Glück haben. Ne? Der Film kam auf Festivals gut an. Wir haben Preise gewonnen, haben ein bisschen Aufmerksamkeit gewonnen, Agenturen bekommen und so Sachen. Ne? Und dann auch Leute kennengelernt. Und es hat auf jeden Fall viel bewegt. Schneeflöckchen war eigentlich so der entscheidende Marker so in meiner Karriere und jetzt auch in Adolfos auf jeden Fall.
Verstehst du dich dann mehr als insgesamt Filmemacher mit Schwerpunkt Drehbuch oder als Drehbuchautor oder wie verstehst du dich?
Ich verstehe mich auf jeden Fall als Drehbuchautor, aber da ich das große Glück hatte, immer sehr eng mit den Regisseuren, mit allen Projekten, die ich bisher gemacht habe, ob das Martin Schreier ist, ob das Christian Albert, Adolfo Kolmerer, Moritz Mohr, Erkan Aja, alles Regisseure, die einfach Freunde von mir sind. Ne? Die waren entweder schon Freunde von mir oder sind Freunde geworden bis heute. Dadurch habe ich ein sehr großes Vertrauensverhältnis mit der Regie, auch mit den Produzenten dann immer irgendwie. Also ich bin einfach jemand, der die Leute, die das machen, total schätzt und wahnsinnigen Respekt davor hat und diese Menschen irgendwie auch lieb hat. Ich weiß es nicht. Ne? Es ist irgendwie, ich weiß, die müssen es am Ende machen und machen das, was ich da geschrieben habe, setzen das um, nehmen da totale Risiken auf sich und Leute stecken da wahnsinnig viel Geld rein und am Ende sind das irgendwie 100 bis 200 Leute, die daran arbeiten. Das heißt, ich stelle mich sehr in den Dienst dieser Menschen und ich glaube, dass die Menschen das dann auch zu schätzen wissen und mich da sehr willkommen heißen. Das heißt, ich kann auch neben dem Regisseur am Set sitzen, ich sitze auch im Schneideraum, ich bin bei Abnahmen dabei und bin da auch gern, also ich bin da auch erwünscht, sag ich mal. Das ist nicht immer so. Autoren haben auch oft das Leid, dass sie da oft ferngehalten werden. Ich hatte das Glück, dass das bei mir ehrlich gesagt noch nie der Fall war. Aber das ist auch das, was ich jedem empfehlen würde. Verbrüdert euch mit den Leuten, die eure Drehbücher umsetzen, ne? Und oder verschwestert euch sozusagen. Also das ist das hilft total, das macht mir auch total Spaß und das heißt, ich würde mich so als sehr Hands-on-Autor bezeichnen. Ne? Ich spreche auch mit den Schauspielern und die Schauspieler haben dann auch für mich auch Mitspracherecht auf eine Art. Ich will das hören, was sie über ihre Dialoge denken und das ist ein sehr offener und ein Prozess, den ich sehr schätze. Ne? Das heißt, ich bin nicht ein Autor, der schreibt ein Buch und dann bin ich raus. Ne? Also das ist zwar auch mal vorgekommen, jetzt bei Boykins World, dem amerikanischen Spielfilm, den ich geschrieben habe, weil da auch ein anderer Autor dann kam, der mein Buch übernommen hat und weitergemacht hat. Und in Amerika ist das auch auf jeden Fall nochmal anders. Ne? Also das habe ich auch gespürt, dass praktisch das, was ich hier genieße, diese enge Zusammenarbeit mit der Regie und so, das ist in Amerika nochmal ein bisschen anders, wenn man da jetzt noch keinen Namen hat. Aber das hätte ich auch machen können. Ich hätte auch zu Boykins World ans Set gehen können, weil ich halt eng mit dem Regisseur Moritz Mohr befreundet bin. Aber ich hatte zu der Zeit Oderbruch geschrieben und konnte nicht. Aber das hätte ich sonst auch liebend gerne gemacht. Also da ist auch ein Traum in Erfüllung gegangen, aber es hat in dem Fall nicht geklappt. Aber
war das denn, also ich kenne sogar diesen Film, ich habe den auch geguckt, aber jetzt war das, wie ist das denn deutsch geworden? Also war das deutsch koproduziert oder wie ist das, nee. Das auch Moritz Mohr da? Nee, gar nicht,
das war amerikanisch. Das ist eine komplette amerikanische, südafrikanische Koproduktion. Also eine südafrikanische Firma hat den Film dann koproduziert und der wurde auch in Südafrika gedreht. Hm. Großteils, glaube ich, oder sogar komplett. Ja, das war im Prinzip so ein Lotto, Sechser im Lotto, ne, dass das geklappt hat. Also wir haben hier in Deutschland, habe ich mich mit Moritz Mohr, Reza Bucerdi und David Satarsky zusammengetan. David Satarsky ist ein Martial Arts Experte und Action Choreograf. Reza Bucerdi ist ein Produzent und Schauspieler, der schon auch Schneeflöckchen mitproduziert hat. Und da waren halt, sag ich mal, vier Leute, die verrückt genug waren, um zu denken, dass sie so einen Actionfilm auf die Beine stellen können. Und wir haben dann in Deutschland einen Trailer, einen Fake-Trailer produziert, ne, der so tut, als gäbe es schon einen fertigen Film mit diesem Konzept, weil wir gemerkt haben, dass die Hauptfigur nicht sprechen kann und nichts hören kann, also taubstumm ist und man aber die ganze Zeit seine Stimme im Kopf hört, während er kämpft und so, Das ist eine mega lustige Idee, aber wir haben gespürt, man kann das schwer rüber transportieren, man muss das mal zeigen. Ne? Und da hatte dann Moritz total Bock und Resa hatte das finanziert, hat da irgendwie auch Geld auf die Beine gestellt, dass da ein paar Drehtage zusammenkamen und man hat diesen Trailer gedreht. Moritz hatte dann über Kontakte einen Manager in L.A., wir sind da irgendwie alle zusammen hin, hatten da auch eine wahnsinnig aufregende Zeit und dann auf einmal kam eins zum anderen. Sein Manager Stuart Meiner-Schill hat den Trailer in der Stadt rumgeschickt und da waren mehrere Leute dann daran interessiert, das Projekt zu kaufen. Ne? Und dann war Moritz irgendwann mal bei Sam Raimi eingeladen zu Hause für ein Gespräch. Ne? Und ich saß im Starbucks-Café und habe so auf mein Handy geguckt, wann Moritz endlich anruft. Na, und dann rief er an und sagte so, ja, Sam Raimi will es kaufen, will es machen und ich darf Regie machen und du darfst das Buch schreiben. Und da waren wir so, ja, das war halt völlig absurd, ne? Weil ich habe eigentlich fest damit gerechnet, also dass Moritz Regie machen konnte, die Chance war schon relativ hoch, weil er das Projekt auch wirklich unter seine Fittiche genommen hat, das komplett seine DNA ist. Ich habe das ihm dann auch auf den Leib geschrieben sozusagen und wir haben das auch zusammen entwickelt. Weil er ja auch mit dem Teaser bewiesen hat, dass er das kann. Ne? Bei Autoren ist es nochmal ein bisschen tricky, ich bin kein Muttersprachler und so, das heißt, es war auch ein Riesenglück, dass ich das machen durfte, ne? Und ich durfte dann 3 oder 4 Fassungen schreiben und dann kam irgendwann kanadischer Autor Tyler Burton-Smith dazu, den ich witzigerweise aber durch einen totalen Zufall auch kannte und wir haben uns auch super verstanden und dann hat es aber nochmal sehr lange gedauert, bis das Projekt wirklich realisiert wurde. Das ist auch ganz typisch, dass so Projekte dann auch mehrmals tot sind und wie Zombies wiederbelebt werden oder noch ein Zombie-Leben haben und dann wieder irgendwann zum Leben erweckt werden. Und das ist mit dem Projekt auch mit Sicherheit 2-mal passiert. Moritz hat da sehr viel Geduld haben müssen. Ich habe dann schon wieder andere Projekte geschrieben und er hat da alles reingesteckt und am Ende stand er am Set und hat in Südafrika diesen Film gedreht, ne, mit Bill Skarsgård
krass, ja.
Ein Hollywood-Cast und auch ein wirklich vernünftiges Budget, ne, wovon wir in Deutschland, das wäre absolut unmöglich, ne, also so ein Projekt hier zu machen. Und ja, das war abgefahren auf jeden Fall.
Aber jetzt so Drehbuchautormäßig, das heißt, man hatte dich bei dem Projekt wie höflichst gebeten, etwas zur Seite zu gehen, oder?
Ja, das ist halt in Amerika dann leider auch ein bisschen unpersönlich. Also wenn ich jetzt nicht Moritz und Tyler gekannt hätte persönlich, ne, hätte ich das vielleicht auf Hollywood Reporter gelesen, so, ne, dass da jetzt ein anderer Autor drauf ist, ne. Also es ist, also gut, würde ich nicht sagen, wir haben ja noch, ich hatte auch einen Manager und der Stuart und so, also ich hätte das schon irgendwie erfahren. Aber es ist nicht so wie in Deutschland, dass dann das zum guten Ton gehört, dass dann es ein Gespräch gibt, du auch noch vielleicht nochmal eingeladen wirst oder dass es zumindest mal einen Anruf gibt oder eine E-Mail. Das ist da schon sehr, ja, Business, ne? Also
bist einfach raus sozusagen.
Du bist einfach raus, ne? Aber
weißt gar nicht warum eigentlich.
Du weißt nicht so richtig warum, aber in meinem Fall war das natürlich anders, ne? Also da Moritz hat mich angerufen, hat gesagt so, hey, die wollen einen neuen Autor. Und ich will da auch nicht unfair sein, weil Moritz hat das halt übernommen, ne? Vielleicht hätten die sich auch gemeldet, wenn Moritz jetzt mich nicht gekannt hätte, ne? Also das weiß ich jetzt nicht. Aber ich habe halt auch viele Kollegen und Freunde in Amerika, in L.A., die mir Geschichten erzählen. Das ist schon rougher dort auf jeden Fall. Ne? Also, dass du einfach mal raus bist aus einem Projekt und noch nicht mal ein Memo bekommst, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Ne? Selbst wenn du etablierter Autor bist und selbst wenn das alles deine Idee war und so, das ist schon hart. Ne? Du verkaufst ja, in dem Moment, wo du einen Drehbuchvertrag unterschreibst, bist du im Prinzip, hast du das Projekt verkauft. Ne? Aber ich bin sehr glücklich. Ich kann mich wirklich überhaupt nicht beschweren. Das gehört auch dazu. Ich habe mich eigentlich von Tag 1 darauf vorbereitet, dass irgendwann, ich meine, ich schreibe auch auf Englisch, ich habe das von Tag 1 an auch immer geübt, weil das immer mein Traum war, irgendwann mal auch ein englisches beziehungsweise ein amerikanisches internationales Drehbuch zu schreiben. Aber mir war auch klar, dass die Chance immer da ist, dass irgendwann ein Autor dazukommt. Das ist in Amerika auch ganz normal. Ne, dass du mindestens 2 Autoren hast, manchmal hast du 4, 5 Autoren. Ne? Gerade bei, je höher das Budget steigt, desto mehr Autoren hat man. Und bei Low-Budget-Produktionen ist es ein bisschen realistischer, dass man vielleicht noch selber der Autor bleiben kann. Aber ich bin sehr happy mit der Erfahrung auf jeden Fall.
Naja, und ich finde jetzt auch so kurzum diese ganzen Stories, die du erzählst, sei es jetzt darum, wie du nach Berlin gegangen bist oder jetzt eben auch so amerikanische Erfahrung, es wirkt ja trotzdem eben so, als wäre das alles noch sehr lebendig, als könnte man immer noch vom Tellerwäscher zum Millionär, als würde man, müsste man nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, so dass manchmal, also ich habe das schon so auch erlebt, sind das ja oft Stories, wo Leute sagen, ja, früher in den 80ern, da ging das noch, heute ist das. Und dann höre ich aber so Stories wie von dir und denk so, eigentlich geht's immer irgendwie, ja. Ich glaube, es ist eine persönliche Sache, was für Typen das sind, die das dann machen.
Ja, finde ich auch. Also das hast du, finde ich, total gut gesagt, weil es hängt immer an einem selber. Natürlich, das Glück kommt ja mit der Dauer. Ne? Je mehr man es macht, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwann Glück hat. Ne? Ja. Also diese Definition von Glück, dass wenn Möglichkeit auf Vorbereitung trifft, das daran glaube ich halt. Ne? Also man muss sich immer weiterbilden, muss natürlich besser werden und irgendwann kriegt man die Möglichkeit. Ne? Und wenn man dann ready ist, zum Beispiel mit dem Englisch schreiben. Ich habe die ganze Zeit immer auf Englisch geschrieben. Auch Leute haben mir gedacht, warum machst du das? Und du wirst niemals, werden die Nicht-Muttersprachler ein englisches Drehbuch schreiben lassen. Das habe ich halt immer gehört. Das habe ich selbst aus Amerika gehört. Ich habe es trotzdem weitergemacht und dachte mir so, ich schaffe das. Ne? Und dann hatte ich das Glück und dann, ich glaube, die wollten auch was von mir lesen auf Englisch, glaube ich, dann. Aber das haben die dann gelesen, weil ich hatte dann praktisch, war vorbereitet, ich hatte schon Bücher auf Englisch geschrieben und dann haben die gesagt, ja, okay, kannst du machen. Ne? Und das hätte auch nicht klappen können, aber ja, ich war super happy. Ne? Ich wollte immer in die WGA, in diese Writers Guild, ne? Das war immer so mein Traum. Ich stand da in L.A. vor dem Gebäude und dachte mir, oh, eines Tages so. Ne? Und dann, ja, und dann habe ich eine Einladung von denen bekommen. Ne? Ich meine, das ist schon so, wo man denkt, so, ja, krass, ne? Man muss sich dann manchmal kneifen und aber auf der anderen Seite auch realistisch sein, ne? Ob ich das nochmal schaffe, das steht in den Sternen. Ne? Und irgendwann hast du auch eine Zeitfrage. Ne? Ich habe halt meinen Lebensmittelpunkt und meine Hauptprojekte halt hier in Deutschland. Ne? Und ich mache das immer noch so ein bisschen nebenbei und halte das auch noch irgendwie am Laufen. Aber das wird nicht leichter sozusagen. Ne? Und aber ja, ich würde definitiv sagen, dass wenn man bei der Sache bleibt und da, ja, so abgedroschen es klingt, so an sich glaubt, ne, und dann fügen sich manchmal schon Sachen, ne, und ich glaube sogar zum Serienhype, als der auf dem Peak war, es ist, flacht ja auch schon seit längerem wieder so ein bisschen ab, da gab es die krassesten Stories. Also da wurden im Prinzip so, wie man so schön sagt, auf der Serviette schon Drehbuchdeals abgeschlossen, ne, also da habe ich Geschichten gehört von 0 auf 100, was da für Karrieren gestartet sind und was wie Projekte da noch verkauft wurden. Da gab es Projekte, die auf Basis von einem Pitchpaper schon Greenlight für die Produktion bekommen haben. Also sowas wäre heute, es war davor undenkbar und ist da jetzt auch wieder undenkbar, aber für eine Zeit. Und es gibt immer alle möglichen Situationen. Ne? Deswegen denke ich auch so mit der KI und so, alle haben mega Schiss vor KI und so. Ich bin einer von denen, aber ich denke auch immer so, jede Zeit bringt ihre eigenen Möglichkeiten und auch Probleme mit sich. Ne? Und es hängt immer so ein bisschen davon ab, was man draus macht. Ne?
Naja, ich glaube jetzt zum Beispiel, was du sagst mit so, da irgendwie wurden schon Sachen auf Verträge auf Servietten gemacht und so. es ist natürlich dann auch vielleicht irgendwann so ein Überangebot und so eine Überproduktion. Ich glaube, wie gesagt, ich bin in Serien nicht so drinne, aber alleine, wenn ich mir dann irgendwie denke, ja, da gibt's die neue Serie und davon, oder gibt's eine Serie, die ist ein paar Jahre alt, da musst du dir erstmal 17 Staffeln angucken. So, ich habe da gar keinen Bock drauf. Also ich mag lieber wirklich einen klassischen Film. Ich meine, ich bin ja auch ein bisschen älter, so, das heißt, so 90 Minuten bis 120 Minuten, ich bin zufrieden, ja. So, aber kommt natürlich, weil du das sagtest, mit KI und das Ganze. Ja, aber das ist ja auch immer, es gibt ja immer eine Gegenbewegung. Vielleicht jetzt bei den Serien möglicherweise auch irgendwann, aber auch was KI betrifft, dann gibt es vielleicht später irgendwelche Filme, wo draufsteht, was weiß ich, hundertprozentig organisch gemacht, ja. Also so, und dann sagt man, ich gucke mir heute mal einen organischen Film wieder an. So diese Idee mit diesem KI und jetzt, ich habe da in letzter Zeit ganz viel auch schon gelesen von auch vielen amerikanischen Firmen, die so aus dem Boden schießen und wirklich dann so, es geht alles in diese Richtung, man möchte noch mehr KI in die Filme reinbringen, weil es halt alles billiger wird dadurch. Aber das wird auch irgendwann, glaube ich, wieder eine Gegenbewegung geben, weil es junge Leute gibt, so ein bisschen wie beim New Hollywood, weißt du, die so gesagt haben, da gab es auch den großen Studiofilm, Cleopatra und Co. Und dann sind die jungen Leute auf die Straße und haben gesagt, wir wollen aber den Film auf die Straße bringen, weg von dem ganzen Hollywood-Glamour. Ja. Und das hat dann wieder eine andere Zeit eingeleitet, weißt du? Also was damals ging, wird nochmal gehen. Also glaube ich, ja.
Ich finde, ja, Also das sehe ich und wir, also Adolfo und Christian und ich, reden da auch viel drüber und wir sehen das ganz genauso. Ne? Also es gibt Sachen und es gibt Sachen, denen man auch jetzt schon hinterher trauern kann. Es gibt, glaube ich, ganze Genres, die fast ihren Wert verloren haben. Also gerade jetzt letzte Woche habe ich mit Christian gesprochen, dass eigentlich das Blockbuster-Genre fast seelisch tot ist, ne? Weil du kannst einfach jetzt Blockbuster von 200 bis 300 Millionen Budgets mit ein paar Prompts machen. Ne? Also es ist einfach, und es ist jetzt schon absehbar, dass das kommen wird. Ich habe gerade vorhin erst einen Trailer gesehen von einer chinesischen Serie, die jetzt schon daran arbeiten, komplette Serien nur KI-mäßig zu machen, und das kannst du fast nicht mehr, also da fehlt nicht mehr viel, das kannst du nicht mehr von echt gedrehten Sachen unterscheiden. Vor allem, weil Visual Effects ja eh immer so leicht unrealistisch aussehen. Ne? Das heißt, dieses Genre wird, glaube ich, komplett von KI überrannt werden und überflutet werden. Dadurch werden echte Filme, echte Blockbuster auch ein bisschen an Wert verlieren. Warum soll ich mir, also ich persönlich denke, warum gucke ich mir das dann noch an? Ne? Wenn du, für mich ist es so eine Effort-Sache, ne? Wenn du, das ist so wie wenn ich gucke mir auch kein Fußballspiel an, wo zwei Roboter-Teams gegeneinander spielen. So, das ist so irgendwie, hä, warum soll ich das gucken? Es geht irgendwie um nichts. Kein Mensch hat da wirklich Schweiß, Blut und Tränen reingesteckt. Dadurch hat es so einen gewissen Uncanny Valley-Werteverlust, so, ne? Und ich glaube auch, dass es eine Gegenbewegung geben wird. Man merkt ja auch, dass Live-Events total boomen gerade, ne? Konzerte, Stand-Up-Comedy, selbst Filmmusik-Konzerte, ne? Wo ich selber auch viel teilnehme und dadurch auch merke, ja krass, das macht so einen Spaß, ne, mit Menschen, anderen Menschen zuzugucken.
Spielst du die Musik oder bist du nur Zuhörer?
Nee, Zuhörer. Ich bin als Fan.
Aber was bist du denn? Das interessiert mich mal. Was ist denn dein Lieblingskomponist, sag mal?
Oh, das ist ganz schwer. Ich habe hier eine ganze Soundtrack-Sammlung, aber ich bin auf jeden Fall ein Johann Johansson-Jünger, ne, und das hat auch ganz viel, also ich habe alles von Johansson rauf und runter gehört für Oderbruch halt, ne? Also ich habe alle seine Soundtracks, ich habe eine komplette Johansson-Kollektion hier. Das merkt man auch, wenn man Oderbruch guckt. manche sagen auch so, ah, dann kannst du mal was Fröhlicheres schreiben und nicht so Deprimiertes. Aber da ist die zweite Staffel zum Beispiel anders. Wir haben immer gesagt, die erste Staffel ist die Johansson-Staffel und die zweite Staffel ist die Hans-Zimmer-Staffel. da haben wir auch mit unseren Komponisten drüber gescherzt. Ne? Wir sind auch sehr eng mit unseren Komponisten. Aber eigentlich ist schon immer noch, ich mag das ganze isländische.
Aber auch so, sehr, also eher was Düsteres magst du lieber, oder magst du auch so opulente Sachen?
Wenn ich F1 im Kino gucke, dann höre ich auch 3 Tage lang den F1 Hans Zimmer Soundtrack. Also das ist auf jeden Fall. Es gibt
gut, aber der hat ja natürlich, Hans Zimmer hat natürlich immer wieder so ein bisschen was Treibendes, auch was Synthetisches, aber wenn du jetzt zum Beispiel so ein bisschen so ein Oldschool, sagen wir jetzt mal John Williams oder Jerry Goldsmith oder so, wenn du sowas hörst.
Ja, das höre ich auch das schon. Da tatsächlich, du kennst dich selber voll gut aus, mega. diese klassischen Goldsmith und Williams, das ist tatsächlich, also das höre ich natürlich auch super gern. In Filmen funktioniert das für mich perfekt, ne? Das sind absolute Meister. Aber das ist nicht das, was ich jetzt höre beim Schreiben, sagen wir mal so. Ne? Okay. Ich habe das auch alles hier, ne? Aber ich beim Schreiben höre ich schon modern, auch synthetisch aber es kommt immer so ein bisschen drauf an. Es kommt auch aufs Projekt an. Ich mache mir pro Projekt immer selber eine Playliste, ne? Und da ist dann auch alles Mögliche drin. Da ist auch Popmusik drin. Also ich höre den ganzen Tag eigentlich Musik auch beim Schreiben. Es kommt immer so ein bisschen auf das Projekt an. Ich versuche mir schon den Soundtrack zu bauen sozusagen.
Es gibt einfach manchmal Sachen oder auch so Sachen, die ich irgendwie wiederentdecke von Soundtracks, sagen wir mal, aus den 90ern, die dann eher orchestral aufgenommen worden sind und ich auch mich dann da reinversetze, wie das damals war. Es hatte ja trotzdem auch so, manchmal war die Musik wesentlich opulenter als die Szenen, die du geguckt hast. Also du hast dir da manchmal auch viel mehr vorgestellt, als was du dann am Ende da gesehen hast, sage ich mal. Also war immer ein bisschen drüber, aber das hat es auch irgendwie zu was, hat dem Ganzen irgendwie Substanz gegeben. Und dann habe ich aber auch, oder denke dann immer wieder, wenn ich das heute höre, denke ich so, ja, aber das hat diesen Film und auch so ein bisschen diese, was ist die Faszination an Kino auch, das hat das halt alles so ein bisschen auf eine andere Ebene gehoben, das war nicht mehr so zum Anfassen, es war halt eine Inszenierung letzten Endes. Auch durch die Musik hat es einfach eine Dramaturgie bekommen. Zum Beispiel fand ich es immer wichtig, dass ein schöner Soundtrack muss einen schönen Abschluss haben, ein schönes Highlight, was Aufbauendes und dann pam, pum, ist es vorbei. Und da, das ist natürlich ein bisschen oldschool. Da achtet man, glaube ich, heutzutage nicht mehr so stark drauf. Aber auf der anderen Seite sind das ja diese kleinen Kino-Faszinationsmomente, die uns vielleicht auch alle geprägt haben. Warum Kino so besonders auch ist. Das ist ja nicht nur die CGI. Das hat eigentlich mit CGI gar nichts zu tun. Sondern das ist ja mehr der Moment eigentlich, oder? Den man zum Beispiel durch sowas wie Musik mit Emotionen ja auch verstärken kann. Und dann kommen viele Menschen zusammen, alle können was anderes und die zusammen erschaffen dann was. Ja. Das ist ja das, was eigentlich Kino ist. Und dementsprechend gehe ich dann auch in die Filme. Und ich glaube, am Ende wird das auch ist das auch der Beweggrund für die Menschen, in die Filme zu gehen. Und nicht, ob ich irgendwelche chinesischen KI-Roboter oder was auch immer, weißt du? Das ist nicht, darum gehe ich nicht ins Kino. Das ist nicht, und ich glaube, das wird immer bestehen bleiben.
Ja, das glaube ich auch. Sehr schön gesagt. Vielen Dank für den Pep-Talk für unseren Berufszweig.
Pep-Talk.
Nee, also, ich sehe es genauso. Das ist auch meine große Hoffnung, dass ich war jetzt, also auch um das nochmal zu unterschreiben, auch was du gesagt hast, ich bin auch wegen Spielfilm angetreten. Ne? Ich mache Serien sehr gerne. Aber auch wenn ich jetzt Gespräche führe und mich jemand fragt, Aaron, was willst du machen, sage ich, ja bitte, können wir irgendwie einen Spielfilm machen? Ne? Und Spielfilme sind einfach schwerer gemacht zu kriegen momentan immer noch und auch Kinofilme auch als Serien. Aber das kippt auch gerade wieder. Ne? Also es ist, ich werde jetzt noch viel mehr. Ich schreibe jetzt auch gerade einen Spielfilm, endlich mal wieder. Ich glaube auch, dass das sich wieder ändern wird. Ne? Wir haben auch definitiv eine Flut an Serien immer noch. Kein Mensch kann das alles gucken. Die Zeit, wo die ganze Welt so eine Handvoll Serien geguckt hat, ist ja auch vorbei. Ne? Mad Men, Game of Thrones, Breaking Bad und Boardwalk Empire haben alle mehr oder weniger die ganze Welt.
Ja, oder noch früher so Sachen wie Sopranos und so. HBO, ja, damals. Genau. Das war ja so ein bisschen der Anfang von allem. Genau. Ja.
Und da haben alle über dieselben Serien gesprochen. Das war so ein Gemeinschaftsgefühl. Oh, hast du schon die neue Folge gesehen? Das ist ja komplett erodiert. Ist ja eher so, ah, du musst unbedingt diese Serie gucken. Ah, nee, du musst diese Serie gucken. Ah, das, ich guck gerade das. Also ist auch okay. Ne? Das ist wie so eine wahnsinnige Bibliothek und jeder guckt genauso Special Interest, was ihm halt gerade zusagt. Und es ist eher die Ausnahme, wenn es eine Serie gibt, die wirklich alle gucken. Aber das hat aber auch dazu geführt, dass praktisch genau wie du sagst, ne, die Serie, ja okay, wieder 5 Staffeln, da muss ich irgendwie ganz von vorne anfangen. Das hat auch was irgendwie, irgendwann hat es ein bisschen auch einen Wertverlust, so, ne, wenn es aber ein Überangebot gibt sozusagen. Und ich glaube, auch das reguliert sich wieder ein bisschen. Und ich war jetzt letzte Woche erst im Kino, in einem vollen Kino, oder jetzt die letzten Male war das Kino immer rappelvoll. Ich saß sogar bei Hamnet, saß ich vorne in der ersten Reihe, weil es einfach keinen Platz mehr gab. Und so ein Film wie Hamnet, denke ich mir so, das würde absolut keinen Sinn machen. Also ich saß da und habe Rotz im Wasser geheult. Ne? Das geht mit KI gar nicht. Also KI kann nicht diese Emotionen wecken, wenn es nicht Schauspieler mit allem, was sie haben, da wirklich alles auf die Leinwand werfen, die ganzen Macher, man spürt es einfach, das transportiert irgendwas, was, glaube ich, einfach, wo man, ja, das Menschliche einfach spürt. Und ich glaube, das kann gar, also ich hoffe, dass das nicht weggeht und ich glaube auch, dass das nicht weggehen kann. Und zu dieser Gegenbewegung glaube ich auch. Ich sag auch mit Christian und Adolfo so, hey, wenn das alles wegbricht, ne, und die Jobs rar werden, dann drehen wir halt irgendwie für 50.000 Euro irgendeinen Horrorfilm in der Kiesgrube, ne? Also wir würden einfach nicht aufhören. Und dann sind vielleicht irgendwann Horrorfilme, die in Kiesgruben gedreht sind, auf einmal der neueste Shit, ne? Weil es eben organisch ist sozusagen, ja.
Ja.
Und Leute keinen Bock mehr haben, irgendwelche den 4000. Blockbuster, den du selber dir prompten kannst auf Netflix. Und irgendwann sprichst du ja einfach nur noch ins Mikro rein und sagst, oh, ich hätte gern einen Blockbuster mit The Rock und Margot Robbie. Der soll bitte aber nicht länger als 85 Minuten sein, weil dann muss ich pennen gehen. Und dann sagt er, ja, Film ist in 3 Minuten fertig. Ne? Also ich meine, darauf läuft es halt hinaus. Ja,
gruselig.
Und dann kannst du den Film noch, der war scheiße oder gut, und dann kannst du den noch mit Freunden teilen, die haben aber selber ihre 15 eigenen geprompten Filme aus letzter Woche, die sie wieder mit dir teilen. Also das wird irgendwann, hat es keinen Wert mehr. Ne? Und ich glaube dann, so ein Film wie Hamlet zu gucken oder One Battle After Another, ich meine, das haben wir hier im Kino in Delphi, ne, in so einem alten Kino auf 70 Millimeter geschaut, restlos ausverkauft, dieses Gefühl das ist das, wofür, ja, das Kino kommt um das Menschliche nicht rum. Ne? Auch wenn man natürlich sagt, ja, das ist auch bitter, das Streaming an sich hat ganz viele tolle Sachen, aber natürlich hat es auch dazu geführt, dass Kinos dass ganz viele Kinos zumindest schon gestorben sind. Mein allerliebstes Kino, wo ich aufgewachsen bin, das war wirklich emotional für mich. In Mainz, das war mein absolutes Lieblingskino, das Residenz und Prinzess. Und irgendwann stehst du da und es ist abgerissen. Ne? Und oder auch in Berlin, das Kino, Sony Center Kino, das zugemacht hat. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass selbst jemand wie ich, der absoluter Filmfreak ist, ja, auch nicht mehr so oft schafft, ins Kino zu gehen. Und ja, und dann hast du noch ein Kind und dann einen Babysitter und Parkplatz und noch Popcorn, dann bist du irgendwie 100 Euro los. Die ganze Zeit und so, okay, oder du drückst einfach den Knopf und den Film hast du eh in ein paar Wochen mittlerweile auf Netflix, ne? Das ist halt, oder auf irgendeinem anderen Streaming-Service. Es ist halt bitter, aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube auch, dass es eine Gegenbewegung geben wird.
Bist du aus Mainz eigentlich, oder?
Ja, ja.
Ach so, ich bin ja aus Darmstadt, du bist ja gar nicht so weit weg.
Ja, mega, nee, und dann, ich bin sogar noch näher. Ich bin auch richtig aufgewachsen, also meine Kindheit bis 13 oder so war ich in Groß-Gerau. Wir sind immer noch
Groß-Gerau? Ja, ja. Das tut mir leid, Groß-Gerau. Die große Gefahr, immer wenn wir das Kennzeichen sehen auf Autos hier in Darmstadt, immer schnell weg, da kommt Groß-Gerau.
Große sagt
Gefahr.
Man das immer noch, ja.
Ja. du bist aus Groß-Gerau.
Ich komme aus Groß-Gerau. Ich bin aufgewachsen. Das heißt, wir sind immer nach Darmstadt. Ich meine, in Groß-Gerau liegt halt der Hund begraben. Ne? Das heißt, wir sind immer nach Darmstadt zum Shoppen gegangen und zu McDonald's.
Aber weißt du, dass hier in Darmstadt ist ja tatsächlich der Sitz der Kinopolis-Kette. Die wurde ja im Odenwald gegründet. Deswegen haben wir hier in Darmstadt so ein kleines Kino. Da werden immer noch Filme, alle neuen Filme auch in Originalfassung und alles Mögliche wird da gezeigt. Ja, ja. Die Helia-Kinos und so. Also relativ viele Kinos sind das. Mhm. Und da geht nie einer rein. Also da bin ich immer, wenn ich da reingehe, sitze ich da relativ allein. Und die behalten das aus nostalgischen Gründen, weil es die Wiege des Kinopolis ist.
Wow, okay. Wusste ich nicht. Ich
das bin immer...
Ja, das wusste ich gar nicht. Danke, das ist mega spannend. Muss ich mal machen, wenn ich mal wieder in Darmstadt bin, dann sehen wir uns vielleicht da.
Mit
klingt
dir.
Auf jeden, ja. Dann melde ich mich bei dir, dann sind wir dir zwei, die da im Kino hocken. Aber in Kinopolis sind wir immer nach Frankfurt. Nach Frankfurt sind wir oft in das Kino gegangen. Mhm. Aber da irgendwann natürlich die meiste Zeit natürlich in Mainz. Aber ja, witzig, dann sind wir ja beide Hessen.
Ja, also als Groß-Gerauer, ja. Also Mainz ist dann ja Rheinland-Pfalz, glaube ich, aber sonst bist du gebürtiger Hesse, ja.
Ich bin gebürtiger Hesse, ja. Ich bin geboren, bin ich sogar in Bad Soden am Taunus bin ich sogar geboren.
Wow. Aber weißt du, ich habe zum Beispiel, was du eben sagtest, mit dem so KI-Kino oder so, ich habe schon das Gefühl, auch neue Generationen, meine Tochter und so weiter, die sind sehr ermüdet davon. Es ist jetzt nicht so, dass die immer sagen, so geil, der neue Marvel-Film, da renne ich rein. Man hat das so viel gehabt schon. Und ich habe jetzt letztens gerade, habe ich so überlegt, ich habe ja auch hier ganz viele DVDs und alles und Blu-Rays und so, was gucke ich und so weiter. Und dann habe ich mir so eine Action-Gurke angefangen aus den 90ern mit Cuba Gooding Jr. und Skeet Ulrich anzugucken, der Chill-Faktor, und dachte so...
Kenn ich, ja.
Da hat man eigentlich... Ja, das ist halt so eine Action-Gurke.
Wie bist du auf den Film gekommen?
Ja, ich komme dauernd auf so merkwürdige Sachen. Und tatsächlich war es so, dass ich... Weil manchmal sind diese Sachen, waren manchmal so straight to DVD oder so waren das Produktionen. Ja. Die wurden aber teilweise höher oder besser produziert im Vergleich zu irgendwelchen Netflix-Gurken, die teilweise einfach so über den Radar so geschickt werden, mal so gerade. So, weil da noch die Action teilweise handgemacht wurde, ja. So in den 90ern, 2000ern hatte man kaum andere Möglichkeiten. Dann siehst du so ein Netflix-Ding, das wird halt sehr schnell am Computer die Action gemacht. Riesenunterschied, ja. Trotzdem habe ich so gedacht, ich weiß nicht, die schauspielerische Leistung von Cuba Gooding Jr. überzeugt mich nicht in dem Film. Gucke ich mir doch mal was ganz anderes an. Habe mir Prince of the City angeschaut, von Sidney Lumet, ja. Mit Treat Williams in der Hauptrolle. Mhm. Kennst du, ja? Habe ich zum ersten Mal richtig gesehen. Ich habe auch ein bisschen immer so eine Lumet-Phase, erwähne ich hier auch immer ganz gerne. Und weil das auch so ein bisschen unbekannterer Typ, also er ist ein sehr berühmter Regisseur, aber man redet von ihm nicht so klassisch wie von anderen Regisseuren, ja? So. Du gibst mir recht, ich verstehe.
Adolfo ist riesen Lumet-Fan, ne? Und sagt genau das Gleiche immer. Und das Problem bei Lumet ist, dass er halt so viele unterschiedliche Sachen gemacht hat, dass er nicht diese eine Marke hat, die ihn irgendwie so wie ein Spielberg oder so, ne? Das ist ja so diese eine, der hat einfach so krass unterschiedliche Sachen gemacht, aber ja, krass, also ja. Okay.
Aber es geht immer, ich finde, bei Lumet geht es immer ums Scheitern. Also seine Figuren scheitern eigentlich generell immer. Von Anfang an ist klar, die scheitern. Und das würde ich sagen, ist so ein bisschen der rote Faden. Nicht bei allen Filmen, aber bei sehr vielen. Und da ist es so, bei diesem Prince of the City, Treat Williams, der eigentlich danach gar nicht so eine riesen Superkarriere gemacht hat, war immer gut im Geschäft, aber der ist jetzt nicht durch diesen Film total in den Hollywood-Olymp geschleudert worden. Der spielt sich da aber die Seele aus dem Leib. Also das ist ja auch so ein, geht ja um korruptes Polizeiwesen, ist fast wie so ein Mafia-Film eigentlich aber strukturiert, weil er dann da ja im Grunde aussteigt, Kronzeuge ist und so. Der spielt so sehr, so krass spielt er, dass man schon fast denkt, es ist ein bisschen übertrieben, wie du spielst. Aber dieses sich da reinfallen lassen, diese Rolle, die ganze Zeit ausrasten wie ein Wahnsinniger und so, das kann mir doch keine KI nachgenerieren, glaube ich. Also das funktioniert doch nicht. Ich gucke mir den an und das befriedigt mich viel mehr als zum Beispiel auch der Chill-Faktor vorher mit Cuba Gooding Jr., weil das ist tatsächlich ein Film, wo ich merke, das hat Substanz. Da sind Schauspieler, die da alles geben quasi für die Rolle, weißt du? Ja, und das kannst du nicht künstlich herstellen. Das geht einfach nicht.
Ja. Also ey, ich find's super, was du sagst, weil das geht mir ganz genauso. Ich hab sogar eine Affinität für Schauspieler, die ein bisschen, was ganz oft als übertrieben kritisiert wird, ne, so wie ja bei Jared Leto zum Beispiel, ne. Aber ich mag das, wenn Schauspieler ein Risiko eingehen, ne, wenn sie wirklich all in gehen, auch mit dem Gefahr, dass das scheitert und nach hinten losgeht, ne. Aber das macht's ja auch so aus. Ich mag auch Filme, das mag ja gerade daran, dass es nicht perfekt ist. Ich mochte auch an Effekten, dass es eben noch nicht perfekt ist. Also ich habe natürlich eine Zeit, die ab da, was älter ist als 1980, habe ich wieder meine Schwierigkeiten, weil ich damit halt nicht aufgewachsen bin. Das heißt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, so Horrorfilme aus den 60ern oder 70ern gucke, dann fällt es mir schwer. Ne? Aber
na gut, aber viele Sachen in den 70ern sind wirklich sehenswert. Also das ist New Hollywood, ja.
Natürlich, also ich meine jetzt nur so visuelle Effekte und so Sachen, ne? Also ja, wenn gut. Das hat was mit deinem Alter zu tun, aber ab den 80ern und 90ern und so, da war es ja auch nicht perfekt. Ne, aber das hat man, das liebe ich total, ne? Das immer noch handgemachte, es sieht super aus, aber es hat immer noch was Handgemachtes sozusagen. Und wenn jetzt alles so perfekt und polished aussieht, ne? Und irgendwann wird ja KI absolut flawless aussehen. Ne, und dann verliert es auch was Menschliches dadurch irgendwie, ne, und wird so belanglos. Ich tue mich wahnsinnig schwer, überhaupt so einen KI-Trailer, der nur 30 Sekunden geht, mal zu Ende zu gucken. Ich bin sofort gelangweilt, ne, weil es mich einfach nicht interessiert, weil es immer ich dahinter sehe so ein Prompt. Und da muss ich auch mal sagen, das wird Leuten nicht gefallen, aber ich spreche das jetzt zum ersten Mal öffentlich aus, aber dass dann jetzt so eine neue Welle an AI-Filmmakern gibt, ne, ich denke mir so, ey Leute, nehmt's mir nicht übel, aber ihr promptet halt irgendein Zeug zusammen. Nicht, dass das nicht auch irgendwo Arbeit ist und viele Stunden da reinfließen, aber sich dann als Filmmaker zu bezeichnen, was ja für mich per se auch Copyright-Issues hat, ne? Ich meine, jeder weiß, dass KI-Sachen genährt wird aus Arbeit, die wirkliche Künstler gemacht haben und das finde ich schwierig. Ne? Also ich könnte mir nicht auf die Fahne schreiben, weil ich jetzt mal irgendwas mit AI gemacht habe. Irgendwann werde ich auch mal irgendwas mit KI machen. Ne? Aber ich werde das immer kritisch sehen und ich würde das immer flaggen. Ich würde sagen, hey Leute, das ist KI gemacht oder diese Bilder sind KI oder der visuelle Effekt ist KI und würde es eher flaggen, fast schon als Entschuldigung. Ne? Und nicht dann noch, dass da so ein gewisser Stolz mit einhergeht, weil man jetzt mit KI irgendeinen Kurzfilm gemacht hat und so. Ich will das nicht boykottieren. Ich finde, KI ist einfach ein neues Tool. Das ist für mich wie so ein Taschenrechner. Ne? Warum soll man noch Kopf rechnen, wenn man einen Taschenrechner hat? Ich finde das okay. Ne? Hat auch ganz viele tolle Vorteile. Ich finde nur, dass man das kann man nicht gleichsetzen mit jemandem, der wirklich einen Film macht. Ne? Weil der Effort, der reingeht, um einen Spielfilm zu machen, ist jeder Film, der gemacht wird, ist wie ein kleines Wunder.
Ne? Dass absolut, das passiert, absolut.
Dass so viele Menschen zusammenkommen, da an einem Strang ziehen und es machen und nur am Computer zu sitzen und Prompts zu schreiben, und ich will das nicht runterreduzieren, es gibt bestimmt ganz viele Aspekte, die an diesem AI-Filmchen machen, auch schwer sind und herausfordernd und challenging, das will ich nicht kleinreden, aber es ist halt, ich finde so, finde es schwierig. Ne?
Ja, ich hab ja früher Kurzfilme gemacht. Ich bereite ja selber jetzt meinen ersten Langfilm vor, so in 2 Jahren mal angedacht, dass wir anfangen zu drehen. Und jetzt haben wir, habe ich mit dem vor ein paar Monaten mit dem, es ist ein Actionfilm, so, es soll in Frankfurt spielen, das ist ein bisschen ungewöhnlich sozusagen, auch so ein bisschen so ein altes Genre, also so, wo Leute, die Schauspieler, die das gelesen haben, das Drehbuch, die sagen immer zu mir, es ist schon ein bisschen aus der Zeit gefallen, und sagen, das ist aber auch extra so.
Ja.
Und vor ein paar Monaten, als wir so ein bisschen so wie Location-Suche gemacht haben, da ging es um eine Szene, da sagte mein Lichtsetzer zu mir, naja, das ist, das können wir, da machen wir, das machen wir doch, machst du doch mit KI dann, oder? Das geht heute so zacki, das geht ganz schnell und dann hum. Und dann habe ich darüber nachgedacht, lange Zeit, und so, ob ich überhaupt das so angehen will, das Projekt. Und dann habe ich gedacht, naja, das Problem ist ja eigentlich immer wieder, also man macht sich's natürlich damit sehr leicht, oder manche kleinen Sachen sind ja auch, ist okay.
Ja.
Aber wir denken ja immer, wir sind auf dem totalen aktuellen Stand der Zeit, also sind wir ja quasi auch, und es sieht jetzt super aus. Aber in 10 Jahren sieht's halt nicht mehr super aus, weil wir haben halt auch, kannst dir die ganzen Effekte von den Filmen früher anschauen. Es gibt Ausnahmen, ja, also Jurassic Park sieht immer noch toll aus, ja, aber es gibt auch viele Sachen, da haben die gesagt, das ist hier State of the Art, das ist das Beste, was man je gesehen hat. Heute guckt man sie es an, denkt, Gottes Willen, sieht es schlimm aus. Mhm. Und das ist, wenn man aber was Handgemachtes hat, also wenn man es schafft, einen Film zu erschaffen, der heute ohne Effekte auskommt, dann, und der seine Zeit überdauert, wird der in 20, 30 Jahren viel besser aufgenommen, als wenn er irgend so gurkige CGI-Effekte hat, die damals halt toll waren, aber da in 30 Jahren nicht mehr, glaube ich.
Absolut, absolut. Also ich meine, es ist am Ende Geschmackssache. Ich hoffe natürlich, dass die Generationen, die nach uns kommen, auch mit diesem Geschmack noch aufwachsen. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass dieser Geschmack und dieses Gespür auch verloren geht, weil die Leute halt gucken halt auf dem Handys, während sie nebenbei noch irgendwelche Spiele spielen. Habe ich alles selbst schon gesehen. Das betrifft auch wirklich, das hat so auch Auswirkungen auf die Drehbücher, das hat Auswirkungen auf, wie hell die Filme sein müssen, also wirklich welchen Helligkeit sie haben, damit die Leute das auch am Strand gucken können und so auf dem iPad. Das sind Sachen, die alle Einfluss haben und die auch natürlich Einfluss haben auf, mit was du aufwächst, mit was für einer was für ein Gespür für was ich da gucke, woraus entsteht ja auch ein Geschmack, und weil natürlich gucken heute Jugendliche die unendliche Geschichte und langweilen sich nach 10 Minuten schon zu Tode, und der Film berührt mich halt heute noch, und das ist halt das ist noch so eine andere Frage, die man sich irgendwie stellt. Natürlich ist einfach grundsätzlich, wie unsere Kinder halt aufwachsen. So, ich habe selber eine 6-jährige Tochter und denke mir auch so, die wird eine Welt ohne KI gar nicht mehr kennen. Mhm. Ne? Und die wird nicht mit, ich meine, ich gucke mit ihr halt deswegen bewusst Pippi Langstrumpf und Pumuckl und so, wo das alles, und die findet das auch alles super, guckt aber auch natürlich irgendwelche modernen, super schlecht animierten Barbie-Serien, wo ich auch denke, so, oh Gott, aber du kannst ja nicht alles eindämmen und verbieten und so weiter. Aber ich versuche schon darauf zu achten, dass sie noch einen Geschmack hat, sage ich mal. Ne? Wenn du den ganzen Tag, wenn du deine ganze Jugend nur Burger isst, dann findest du auch als Erwachsener vielleicht McDonald's gut, aber wenn du halt Gemüse isst und gesund dich ernährst, dann findest du irgendwann einen Burger halt eklig, so einen billigen McDonald's-Burger, und so verhält sich, glaube ich, auch mit grundsätzlich mit Filmgeschmack oder Mediengeschmack, was für eine Musik man hört und so, weil Musik ist ja auch eine Riesenfrage, hören die Leute irgendwann auch KI-generierte Musik? Keine Ahnung,
Es gibt so ein Hardrock-Ding, Nova Hard heißt das. Das ist so ein Projekt, keine Ahnung, wo das herkommt, wer dahinter steht, aber ich finde das zum Beispiel riesig. Also es gibt manchmal KI-Musik, die macht nämlich genau die Musik, die ich will. Die macht die Musik, der macht so Musik, wo ich so denke, hätte in den 80ern so als irgendwie Hardrock und so wäre das super durchgegangen. Und da denke ich, aber es macht ja keiner mehr. Wenn es keiner macht, muss halt die KI machen, denke ich dann,
Das ist das Schwierige, Ich selber höre manchmal Sachen und denke mir nur so, das klingt echt cool. Oder das Bild sieht cool aus. Oder wir haben natürlich selber mal für Mappen irgendwelche Poster generiert und denken uns so, krass, das sieht aber mega aus, Und das wird halt dann schwierig, Irgendwann, das sage ich auch immer, irgendwann wird es Drehbücher geben, die ich selbst von KI geschrieben, die ich selber gut finde. Und ich meine, als ich die ersten KI-Sachen ausprobiert habe, nur mal um zu gucken, war ich schon erstaunt und habe gedacht, ja klar, okay, dieser Absatz, wo ich gesagt habe, polier den mal, der ist tatsächlich einfach besser. Ne, das Vokabular ist größer, die Varianz ist größer, einfach nur, natürlich, das Storytelling funktioniert noch gar nicht, aber das ist ja auch nur eine Frage der Zeit. Ne, bis du irgendwann sagen kannst, so ja, schreib mir mal 50 Drehbücher, eine Mischung aus Aaron Sorkin und Charlie Kaufman, aber The Rock soll die Hauptrolle spielen und in Minute 15 soll es eine große Explosion geben. Dann brauchst du nur noch Leute anstellen, die diese Drehbücher lesen, bewerten, noch moderieren, ne, umprompten sozusagen. Das wird passieren. Ne? Da führt gar kein Weg mehr dran vorbei. Ne? Also zumindest für so große Studiofilme, ich sag mal so Marvel-Filme sind ja jetzt schon wie so aus der Schablone rausgepresst. Und sind ja jetzt schon eigentlich, ja, auch, also für mich zumindest und so, was ich bei dir raushöre, auch schon total langweilig und belanglos geworden. Nicht, dass es Ausnahmen auch gibt, aber und warum?
Naja, gut, also das ist halt immer, das ist so ein bisschen wie, als ob ich in den Zirkus gehe. Also ich sag dann vielleicht im Kinopolis, ich hole mir dann noch so einen D-Box-Sitz und noch 3D, also noch der Stuhl, der so ein bisschen wackelt beim Film und so. Und dann bin ich wie im Zirkus eigentlich und gucke mir dann so einen Marvel-Film an. Da passiert dann die ganze Zeit irgendwas. Ist völlig austauschbar, was eigentlich passiert. Auf der anderen Seite denke ich halt wiederum so, naja, den Standards der, sagen wir mal, 50er, 60er Jahre, wenn ich dann Ben-Hur gesehen habe im Kino, war das für manche Leute auch, glaube ich, so ein, ja, das ist so kommerzieller Dingsbums und so, nur so Popcornfresserei oder ich weiß nicht, was sie damals gegessen haben, aber so, ja, also ich glaube, das wiederholt sich auch immer so ein bisschen, glaube ich.
Manchmal. Ja, aber ich glaube schon, es gibt einen Unterschied zwischen Ben-Hur und Lawrence of Arabia und Spider-Man 4. Weißt du so, also es ist halt.
Das ist die Frage jetzt, das ist die Frage.
Ich glaube auf jeden Fall. Ne? Also nicht, dass es. Weil also, du hast, und da schließt sich ein bisschen der Kreis, ne, was du auch gesagt hast, ne, welche Filme bleiben denn? Ne, gucken Leute in 30 Jahren noch Spider-Man 4, 5 und 6, die ich gar nicht mehr auseinanderhalten kann? Ne? Also, also nicht, dass es dann immer wieder Filme gibt, ne, so Ausreißer wie so ein Film wie Logan oder die Nolan-Batman-Filme und so. Ich habe gegen das Genre überhaupt nichts einzuwenden. Also ich hätte auch Bock, mal irgendwann einen Superheldenfilm zu machen, ne? Aber die Jagd nach dem Besonderen, die Risikobereitschaft, die sinkt natürlich, ne, immer mehr. Das merke ich auch bei meinen Aufträgen. Ne, wenn ich ist gerade beim Streaming, ne, das hat halt so Auswirkungen, dieser Algorithmus, der kleinste gemeinsame Nenner muss eigentlich gefunden werden, damit es einfach so viele Leute wie möglich gucken. Und wir alle wissen aber, wenn du was für alle machst, ist es für niemanden. Ne? Und das ist das, warum ich auch zum Beispiel stolz bin auf Oderbruch. Oderbruch ist nicht für alle. Ne? Das geht gar nicht. Und es war eingebaut, dass auch viele ARD-Zuschauer sich dann aufregen, dass es um Vampire geht. Ich sage, ja, aber es ist halt was Besonderes. Ne? Es ist, wir wollen natürlich, dass es viele Leute gucken, aber du kannst nicht es für alle machen. Und ich glaube eigentlich, die Zukunft vom Filmemachen, es geht dahin, was es schon immer war. Man muss es eigentlich am Ende für sich und seine Freunde machen und hoffen, dass es dann vielen anderen Leuten auch gefällt. Ne? Wenn du jetzt dein Projekt machst, also mega geil, ich drück dir die Daumen, es klingt mega, dann machst du es ja erstmal für dich und deine Freunde und für dein Umfeld, ne? Und was daraus dann wird. Und das ist eigentlich immer so. Und ich sag mal, die großen Companies und die großen Streamer und die Studios, die jetzt alle immer, irgendwann sind es nur noch zwei Studios, ne? Die kaufen sich alle gegenseitig, die wollen halt immer mehr Sachen machen, die die ganze Welt gucken. Die alle wollen Avatar machen. Ne? Und das kannst du aber nicht planen und das kannst du nicht, aber es gibt Sachen, die du wirklich planen kannst, nämlich wenn du irgendwie einfach die Welt in Marketing ertränkst, ne, dann funktioniert das halt in meisten Fällen auch. Ne? Und das Gleiche ist auch, dass du mittlerweile, da habe ich auch ganz krasse, scary Marketing-Tools, die es mittlerweile gibt, auch über KI, wo du ja mit einer bestimmten Art von Werbung schon checken kannst, was die Leute, was, wo die Leute gucken und was die wollen. Das wird vor allem in dem Vertical Storytelling, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, aber praktisch so Art Telenovela Storytelling in 120 Sekunden Folgen, die du halt vertikal, also in Handyformat, also du musst das Handy noch nicht mal drehen, sondern du kannst es einfach so halten und werden halt noch und nöcher Inhalte, anders kann ich das nicht nennen, das ist eigentlich nur noch Content, ne? Das hat mit Storytelling nicht mehr viel zu tun und da merkt man so ein bisschen, wo die Reise auch hingeht, also es wird diese Gegenbewegung geben, aber es wird auch diese breite Masse geben, die nur getriggert wird mit gewissen Themen und Reizen, ne? Und wo dann einfach Stories runtergebrochen werden auf die plumpesten, dümmsten Trigger, wo Leute halt drauf hängen bleiben, wie so ein bisschen beim Autounfall gaffen, ne? Und das merkt man auch an diesen ganzen Reality-Formaten, ne? Das ist eigentlich halt gaffen, so, ne? Dieser Urinstinkt wird mittlerweile auch vom Storytelling getriggert. Vor allem bei diesem Vertical Storytelling. Da machen die auch kein Geheimnis draus. Also das ist total, darauf zielt es ab. Du musst halt innerhalb von einer Sekunde schon drauf hängen bleiben. Und das kriegst du natürlich mit ganz viel mit sexuellen Themen und den niedersten Reizen, ne, die ein Mensch hat, werden Leute getriggert. Und es ist eigentlich schon absehbar, dass das auch in normales Filmmaking, in normales Storytelling mit einfließen wird irgendwann, weil man will die breite Masse abholen, man will die, keine Ahnung, 10 Wochen auf Platz 1 sein bei Netflix und so, auch wenn das irgendwie keine Bedeutung mehr hat, weißt du, so, du bist irgendwie 10 Wochen auf Netflix auf Platz 1, das ist dann irgendwie cool und dann verschwindest du in dem endlosen Katalog des Katalogs, kein Mensch guckt mehr, was war denn vor 6 Monaten noch auf Platz 1, diesen Suchbegriff gibt doch keiner mehr ein. Ne? Also keiner sucht doch, ach, was war denn da vor 6 Monaten? Gab's da das? Du siehst
ja, gut, manchmal werden ja von Netflix so alte Filme aus den 2000ern oder so hochgespült. Und dann sind die so trendy. Ja?
Genau.
Sozusagen. Also das gibt's schon.
Du siehst, ja, klar, aber du siehst halt diese, keine Ahnung, lass es pro Reihe 12 Kacheln sein, wofür man noch die Geduld hat, sich die anzugucken. Und was auch immer Netflix dir da anbietet, natürlich auch angepasst auf deinen Geschmack und weiß der Kuckuck was, ne? Das ist das, wo dein Kosmos, deine Auswahl sich drauf beschränkt. Ne? Du gehst nicht mehr wie in eine Videothek und früher, weißt du noch, wie es mal stundenlang war man immer ach scheiße, wir haben jetzt so lange in der Videothek nach einem Film gesucht, jetzt haben wir nur noch Zeit, einen Film zu gucken anstatt zwei. Ne? Dieser Auswahlprozess ist ja auch anders, ne, irgendwie, sondern man.
Ja, na klar. Ich wollte mal ganz kurz zu dem sagen, mit diesem Vertical Dingsbums oder eher so Swipe-Kino.
Es war.
Ja, das ist, ich hatte, als wir dieses Projekt angefangen haben, aus was ich einen Langfilm machen will, da haben wir erst überlegt, zu sagen, vielleicht mache ich daraus, also wenn man zum Beispiel sagt, ich habe einen Film oder ich habe eine Serie oder ich habe hier so eine Vimeo-Seite, ist dann auch immer sehr klassisch, oder ich habe hier diese Webseite, kannst du da drauf gehen, den Film gucken. Ja. Kein Mensch geht auf diese Seite und guckt sich den Film an, außer die Mutter und die Tante. Aber sonst war es das, ja. So, das heißt, ich habe überlegt, vielleicht machen wir daraus keinen Langfilm, sondern machen wir so ein Serienprojekt. Und dann die Frage, wo sind die Zuschauer? Naja, die Zuschauer sind beim Swipen. Also, warum macht man nicht, ist dann halt die gleiche Idee, versucht man nicht, wie so eine Webserie zu konzipieren, die aber aus Swipes besteht. Und egal, welchen Bruchteil du siehst, das ist, also du kannst egal mit was anfangen. Es gibt keinen Anfang und kein Ende in dem Sinne. Fand ich eine gute Idee, weil ich gedacht habe, da erreicht man die Zuschauer möglicherweise, weil sie halt da auch sind. Auf der anderen Seite, ich will ja Filme machen. Also dann habe ich so gedacht, nee, man muss ja nicht jeden Scheiß mitmachen. Also irgendwie so, das ist irgendwie zu sehr gegen eigentlich das, was es ursprünglich bedeutet hat. Ja. So dass ich das da keine Energie reinstecken möchte. Also so, ja. Das ist kein Film.
Ja, es ist die Frage, was man will und womit man halt irgendwie happy ist. Also ich würde das gar nicht verurteilen und finde es auch gar nicht schlimm, wenn man neue Tools und neue Wege geht. Ne? Also das.
Ja, man darf sich ja nicht, deswegen meine ich das, wo sind die Zuschauer? Wenn man sich immer vormacht und sagt, ja, ich will dann meinen Film, dann kommt er auf ein Festival, dann kommt er ins Kino. Ja, aber wenn der heute ins Kino kommt, bedeutet das auch nichts mehr. Und wenn er heute ins Streaming kommt, bedeutet es quasi auch nichts mehr. Das heißt, was machst du? Was machst du, um das wieder zu erreichen, wie du früher groß geworden bist, dass du gemerkt hast, da gab es einen riesen Blockbuster, der kam in die Kinos, der lief da 3 Monate, der Regisseur, der Hauptdarsteller, alle sind berühmt geworden. Weißt du so, das war ein Phänomen, der hat uns geprägt nochmal als Kinder. So, wir reden heute noch davon. So einen Film will ich machen. Aber wo soll ich den denn zeigen? Ja, das ist ja die Frage, die ich mir stelle. Ja,
ja. Also diese Art von Kino, das ist das, wo ich sage, ja, da leisten wir gerade eher Trauerarbeit. Ne? Also du redest ja im Prinzip von so, auch sowas wie Jaws oder so. Ne? Also ja, ja. Solche Phänomene wird es erstmal, glaube ich, nicht mehr geben. Ne? Die gibt es halt in anderen Kategorien, in anderen Sphären irgendwie, sowas wie Squid Game oder so, ist dann auf einmal ein riesen Mega-Hit oder ja. Auch was denn eher mein Ding ist, sowas wie Baby Reindeer oder Adolescence, ne, was da, wo dann auf einmal ein total unkonventionelles Drama auf einmal voll durch die Decke geht und dann doch die ganze Welt erreicht. Das ist halt anders, ne? Du stehst nicht mehr in der Schlange und wirst nochmal an der Kasse abgewiesen, weil das Kino voll ist und musst am nächsten Tag nochmal wiederkommen und die Vorfreude steigt und du guckst Trailer und redest mit Freunden schon lange, bevor der Film überhaupt rauskommt und hast schon die von Robert Tyne die schlecht geschriebene Romanvorlage geholt und gelesen. Also es ist halt so, die Zeiten sind halt vorbei, ne? Das muss man auch ganz klar sagen, ne? Und aber es gibt halt andere spannende Sachen, ne? Und denen muss man sich irgendwie anpassen. Aber wo der Zuschauer ist, da stellst du dir die gleiche Frage wie die großen Studios, ne? Die tun sich ja auch immer schwerer, die Leute zu erreichen, weil klassische Werbung funktioniert auch nicht mehr. Mhm. Du siehst ja auch, selbst auf den Handys erreichst du die Leute nicht mehr, weil du hast ungefähr, keine Ahnung, 3 Nanosekunden, um die Leute zu hooken mit irgendwas. Weil alles wird weggeswiped, alles wird parallel geguckt. Die Leute haben ja alle irgendwie gefühlt ADHS und werden bestrahlt von 15 Sachen gleichzeitig. Ist super schwer, also die Leute zu erreichen. Deswegen, man muss sich davon fast ein bisschen befreien. Also ich, natürlich will ich, dass wir eine 3. Staffel von Oderbruch bekommen. Aber ich weiß es nicht, ne? Es hängt davon ab, wie viele Leute gucken das jetzt und ich will mich nicht an eine Sache aufhängen, sondern direkt an 10 weitere Sachen denken und eigentlich die Sachen machen um des Machens willen, ne? Weil wenn man sich davon abhängig macht, ich habe selber genug Flops, Oderbruch war eigentlich mein erster eigener großer Erfolg, ne? Ich habe vorher hatte noch das Glück, dass ich auch richtige Kinofilme mit großen Premieren und so machen konnte, 2 oder 3 Mal. Ne? Wie oft mir das gelingen wird, weiß ich auch nicht mehr. Ne? Das ist einfach eine andere Zeit.
Merkst du denn jetzt schon, dass du wie reduziert wirst, mehr auch in Anfragen, auch ein bisschen auf das Genre?
Nee, das würde ich nicht sagen. Da bin ich wieder da, wissen, was du auch am Anfang mal gesagt hast, ein bisschen was man draus macht. Klar, werde ich alles, sobald irgendwo Leichen im Wald liegen, rufen sie jetzt mich und Adolfo an, sozusagen.
Da scherzen ja, oder halt darüber. So Fantasy, also wenn man sagt, ja, wir haben ja was mit,
ja, klar, mit
Zombies, die sind doch gut, die können
so. Ja, klar, also das kommt natürlich, verständlicherweise, ich finde es auch voll legitim, dann sucht man sich natürlich Leute. Ich selber habe mir für Oderbruch Staffel 1 2 Dark-Autoren geholt, ne? Also das liegt in der Natur der Sache, dass man affine Leute sucht, die sich da schon mal bewiesen haben, aber ich mache auch ganz klar, dass ich habe Oderbruch schon und will das jetzt nicht nochmal machen, so, ne? Es sei denn, es kommt irgendeine Idee um die Ecke, die mich so umhaut. Aber ich habe ja selber meine eigenen Ideen und was Aufträge angeht, versuche ich schon jetzt einfach andere Sachen zu machen. Der Spielfilm, den ich jetzt schreibe, das ist was ganz anderes. Hätte ich mir auch gar nicht träumen lassen, dass ich mal sowas mache, aber das fand ich gerade dann das Interessante, weil es einfach ein komplett anderes Genre ist.
Was für ein Genre ist es, wenn ich fragen darf?
Ich darf eigentlich nicht drüber reden, das ist ein Katastrophenfilm.
Katastrophenfilm. Also das heißt, du darfst nicht drüber reden, aber es ist ein Katastrophenfilm. Muss ich das dann rausschneiden, oder? Ja, dass es ein Katastrophenfilm ist, darf man schon sagen, oder?
Ja, kein Mensch weiß, wofür ich das mache, für wen und so. Ich glaube, es ist schon okay. Und das finde ich halt spannend, ne? Und ich versuche selber ein bisschen auf jeden Fall, mich eben nicht in eine Schublade stecken zu lassen, sondern ich will andere Sachen machen. Ich arbeite auch in der Komödie und es gibt nicht das eine Genre, was ich jetzt irgendwie, wo ich mich festlegen will und das nur noch das mache. Ne?
Hast du eigentlich persönlich auch nach dem Erfolg von Oderbruch, von der ersten Staffel und so weiter, hat sich bei dir im Leben was verändert? Kamen alle händeschüttelnd auf dich zu, alle Filmproduzenten haben geklopft, haben gesagt, hier, also hat sich was spürbar verändert oder nicht für dich?
Ja, das schon. Also allein diese Auftragslage, ne? Also die Angebote, die man bekommt, die haben sich natürlich vervielfacht, ne? Durch Oderbruch, das muss man schon sagen. Und ich merke das immer so, oder wir merken das auch so von Berlinale zu Berlinale. Ne? Wir leben ja alle in Berlin, also Christian, Adolfo und ich. Und wenn man dann auf dem Filmfestival ist und auf den ganzen Veranstaltungen und so, bei mir war das schon so, du merkst von Jahr zu Jahr, dass die Leute dich mehr kennen, wahrnehmen, auch wissen, was du gemacht hast. Und man lernt natürlich auch einfach über jede Auftragssituation, wo man dann mal drüber redet, Videocalls hat oder sich trifft und so, lernt man halt einfach auch innerhalb kürzester Zeit viel mehr Leute kennen. Und das führt dazu, dass man dann auf, ja, einfach in dieser Filmmaking-Community natürlich auch anders wahrgenommen wird. Das merkt man schon. Ansonsten ist mein Leben immer noch genauso wie vorher, aber die Kontakte und das, ja, vielleicht auch so ein bisschen der Respekt oder die Zuneigung und das Routen für einen, das finde ich ganz toll, ne? Also da herrscht dann schon so eine sehr wohlwollende Stimmung, ne? Alle kommen auf einen zu und sagen, hey, zweite Staffel, wir drücken die Daumen und so, und das freut mich dann natürlich, ne, dass man einfach merkt, okay, weil ich bin genauso, ne, jeder Erfolg ist gut für mich, auch wenn er nicht mal von meinem Film ist, weil das jedes Mal, wenn es irgendwie wieder ein Film 1 Million Zuschauer im Publikum hat, wie jetzt Extrawurst oder die 3 Fragezeichen oder überhaupt so viele deutsche Filme gerade in den Top 10 sind, das freut mich total. Mhm. Ich gönne das jedem Einzelnen davon, weil die sind alle genau wie ich. Ne? Und wenn die das geschafft haben, kann ich das auch schaffen. Und das zeigt, das Kino ist noch am Leben. Ne? Es gehen immer noch 1 Million Deutsche in einen deutschen Film. Also oder 1 Million Menschen in Deutschland, meine ich natürlich. Mhm. Und das finde ich mega. Ne? Und diese Stimmung, die merkt man schon und saugt auch man das auch auf als Energie und Antrieb und ein bisschen, weil es gibt auch genug Themen, die im Film, in der Filmlandschaft nicht so schön sind, ne, und die schwer sind, ne, Förderungen, die wegbrechen, Fördertöpfe, die immer kleiner werden, KI, die kommt, Auftragslagen, die generell eher schwierig sind momentan, es wird viel weniger produziert als noch vor ein paar Jahren, die Corona-Krise hat Spuren hinterlassen, das sind viele Themen, die uns auch beschäftigen in der Filmlandschaft sozusagen.
Ich habe ein Interview von dir gehört, da hast du erwähnt, dass du, wenn ich das richtig verstanden habe, gerne auch Filme magst, die sich explizit mit dem Thema Film beschäftigen, also der Film im Film. Ja. So Dreharbeiten zum Beispiel, über einen Film im Film und so weiter. Ja. Dem ist auch so, ja? Also ist das auch für dich so ein bisschen so wie ein roter Faden, dass du sagst, ich habe dann in der echten Welt, erlebe ich dann auf einmal in meinem Dunstkreis ähnliche Prozesse oder bin auch in so einer Welt drinne?
Ja, total. Also ich liebe grundsätzlich, also noch vor, dass ich wusste, dass es sowas wie Metakino überhaupt gibt, also dass es ein eigenes Subgenre gibt, wo es einfach hunderte Filme gibt und Serien, ne? Ich habe selber mir auf Letterboxd so eine Liste gemacht und sammle da alle Filme, in denen Film in irgendeiner Weise vorkommt oder wo es um Schauspieler geht oder auch Theater und so. Ich liebe das einfach. Aber vorher mochte ich eigentlich schon immer Bücher übers Filme machen, die Behind-the-Scenes-Stories. Ich liebe Making-ofs. Ich liebe, als DVD kam, ne, und man diese ganzen Making-ofs hatte, so, das habe ich halt. Ich mochte das Making-of von Lord of the Rings mehr als den Film. Ne? Also ich habe das einfach, oder von Alien und so, da gibt es diese Quadrilogy-DVD-Box, die so spielfilmlange Dokumentationen hat und so. Das hat mich schon immer einfach total fasziniert, der ganze Prozess, die Menschen hinter der Kamera und die Geschichten hinter der Kamera. Und dann zu entdecken, dass es auch Filme darüber gibt, war für mich halt so, boah, ja, ich finde das irgendwie halt. Meistens ist es ja komödiantisch und lustig, ne, in den allermeisten Fällen. Mhm. Und ich finde es einfach, ja, da gibt es wahnsinnige Perlen zu entdecken. Ne. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist auch Adaptation bis heute. Und da geht es ja explizit auch ums Schreiben. Ne. Und dann habe ich mich halt selber so wiedererkannt mit meinem Leid und musste dann auch über mich selber lachen. Und ich finde das total genial. Und dann hat es halt, das war ungeplant, aber irgendwie vielleicht auch unterbewusst dazu geführt, dass ich das selber ein paar Mal gemacht habe. Das hat angefangen mit Schneeflöckchen, was total der Metafilm ist, da war das schon noch bewusst. Ne? Dann aber ist es in dem Crow-Film, geht's in dem Film darum, dass ein Crow-Film gemacht werden soll. Ne? Dann in Traumfabrik geht's um das Studio Babelsberg, ne? Und auch ums Filme machen. In The Network, der Serie mit David Hasselhoff und Henry Hübchen, spielt David Hasselhoff sich selbst, der nach Deutschland kommt und an einem Theaterstück die Hauptrolle zu spielen, und dadurch ergeben sich auch extrem viele Meta-Gags. Ne? Ich meine, der fährt dann irgendwann mit dem Knight Rider-Auto mit Kit über die deutsche Autobahn und so Sachen. Ne? Ich meine, das war irgendwie hat das Meta-Thema immer wieder in meine Projekte gefunden. Selbst in Schneeflöckchen Staffel 2 gibt es ein Meta-Easter Egg, Aber das hat sonst nichts damit zu tun, mit Filmen machen. Aber mir macht es schon einfach unglaublich Spaß. Irgendwie. Ich weiß nicht warum. Das ist irgendwie.
Naja, gut, ich meine, wahrscheinlich auch deshalb, weil scheinbar hat dich ja auch die Leidenschaft dahin gebracht, ja, wo du jetzt bist. Also deswegen finde ich das ja interessant. Und du hast ja auch, oder das ist ja auch ganz klar, das sagtest du auch in diesem einen Interview, aber das ist auch klar, natürlich für den Otto-Normalverbraucher, den normalen Konsumenten, sind halt eben die Regisseure und die kennt man vielleicht noch, aber dann hört es eigentlich auf und auch Drehbuchautoren sind Phantome quasi. Man hat überhaupt keine Ahnung, was das eigentlich bedeutet. Ja. Und ich finde, in Deutschland ist es noch schwieriger, weil du so, wenn ich mir jetzt so einen klassischen Tatort-Drehbuchautor vorstelle, ich habe kein Bild vor Augen. Also ich habe jetzt... sind oft, glaube ich, Leute, die sind auch schon ewig dabei. So habe ich das Gefühl. Die machen es schon seit 40 Jahren, deswegen machen sie es jetzt immer noch. Mhm. Und dann kommt vielleicht nochmal ein Junger dazu, damit die Themen ein bisschen frischer werden. Aber du bist ja eigentlich fast so, du bist ja wirklich Film im Film. Du bist ja tatsächlich so jemand, der das ja wirklich noch, so wie so ein Quereinsteiger, der das lebt, der jetzt aber auch erfolgreiche Sachen macht, die man eben in Mediatheken, Fernsehen und im Kino sehen kann. Das ist ja eigentlich... Jetzt kann man ja endlich mal einen Drehbuchautor hier in Deutschland greifen und das ist ja gar kein schlechter Griff, sage ich mal. Also es ist ja wirklich etwas, wo man sagt, so ein bisschen Glamour ist ja bei euch auch da. Also so ein bisschen so oder sowas Mystisches oder wo man nicht so genau weiß, was ist der nächste Schritt. So, das ist ja bei euch auch da und das gehört ja zum Filmemachen ein bisschen dazu, finde ich. So diese bisschen Magie, dass man es nicht so ganz greifen kann, oder?
Ja. Ja, also ich alles, was du sagst, total richtig. Ne? Glamour bei Drehbuchautoren, also es ist nach wie vor so, dass natürlich, wenn überhaupt, verbindet man...
Na, Glamour nicht, aber weißt du, es gibt zum Beispiel so einen Film, das ist natürlich, ich könnte jetzt auch hier sagen, Fellini 8,5 oder so, könnte ich sagen, als Film, so, aber ich sag jetzt mal, Bowfingers große Nummer mit Steve Martin und Eddie Murphy, das wäre jetzt meine Wahl, ja? So, da sagt er eben, da geht's ja darum, dass da eben Eddie Murphy spielt in dem Film mit, weiß aber nichts davon, so, ja, weil sie den heimlich filmen und so, weil er nicht mitmachen will. Und am Anfang gibt's die Szene, wo Steve Martin ein Drehbuch hat und sagt, das ist ein großartiges Drehbuch, das ist ein großartiges Drehbuch. Wir machen einen Film, wir machen einen Film. Und das meine ich mit dem Glamour oder mit dieser Magie. Ja, ja. Dieses, das kann man vielleicht auch nur verstehen, wenn man selber auch so affin ist, aber so dieses, weißt du, wir machen da wir ein Abenteuer, so ein bisschen, ne?
Ja, klar. Also ich genieße das natürlich schon zu sehen, wenn tatsächlich Drehbücher im Film auch vorkommen. Ne? Und die harte Arbeit am Drehbuch, die Autoren, das Leid der Autoren und so weiter. Also das finde ich einfach natürlich spannend dann. Und auch meistens, wie gesagt, ist es auch lustig. Ne? Und ja, ich glaube schon, man muss halt als Autor auch grundsätzlich ein bisschen auch Mut haben, sein Gesicht zu zeigen, ne? Und ein bisschen rauszugehen. Es liegt uns halt natürlich, den meisten Autoren in der DNA, bei mir auch. Ich bin eigentlich eher so ein Hermit. Ja, ich war früher sogar so, dass ich gar nicht gerne auf Events ging und auch ungerne im Mittelpunkt stehe und so. Das haben auch ganz viele Kollegen gemeint. Ne? Diesen Job sucht man sich dann natürlich. Du musst ja auch viel allein sein. Ne? Du bist die meiste Zeit eigentlich mit dir alleine. Und das muss man auch mögen. Aber ich habe jetzt auch, vor allem durch Adolfo, der da ganz anders ist, gelernt, dass das auch viel, wenn man dann praktisch auch nicht gesehen wird und sich nicht gesehen fühlt, ne, und dann dadurch auch manchmal nicht respektiert oder übergangen fühlt oder falsch wahrgenommen und missverstanden fühlt, dann kann man immer drüber jammern. Ne? Aber Adolfo hat mich zum Beispiel da so ein bisschen aufgeweckt. Also, ja gut, aber wenn du auch nie mitkommst, ne, auf Party XY, Event XY, dann klar, dann sehen die Leute dich nicht, die Leute nehmen dich nicht wahr und die haben keinen Zugang zu dir, ne, und haben keine Vorstellung und so. Und da habe ich einfach gemerkt, so über die Jahre habe ich mir das so ein bisschen angeeignet, ne, und mittlerweile fällt mir das gar nicht mehr schwer, ne, macht mir sogar total Spaß, ne, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, und das, die Wahrnehmung für das Schreiben auch ein bisschen ja überhaupt erstmal ans Tageslicht zu bringen, sozusagen. Ne? Und siehe da, das Interesse ist total da. Ne? Also das Leute finden es spannend, ne? Man kann da super Gespräche drüber führen, auch die Verbindung zwischen Drehbuch und Regie und Drehbuch und Schauspielern. Und mit dem Drehbuch fängt ja alles an. Das finde ich ja das Magische daran. Ne, und das Mystische auch daran. Ne, das hat mich ja auch an dem Format so fasziniert. Als ich mal begriffen habe, was für Jobs es beim Filmemachen gibt, womit es überhaupt irgendwie an. Und es fängt mit dem Buch an. Und das ist das, was auch jeder dir sagt. Du kannst ohne ein gutes Buch bringt dir das alles nichts. Ne? Also mit dem Buch fängt es halt einfach an und es legt den Grundstein. Und das hat mich auch am meisten fasziniert. Ich wollte einfach diesen Grundstein legen. Ne? Und man kann da noch auch, man hat noch diese den ursprünglichsten kreativen Funken. Ne? Den hast du vor allem beim Drehbuchschreiben. Und alle anderen werden dann von diesem Funken inspiriert. Ne? Und mein Job ist es ja, oder der Job eines Drehbuchautoren ist ja, alle anderen zu inspirieren. Bilder im Kopf zu bekommen, sich den Film vorzustellen, Szenen sich vorzustellen und auf weitere Ideen zu bringen, ne? Ihre eigenen Ideen zu triggern. Ne? Und das finde ich faszinierend. Und darüber sollte man auch mehr sprechen. Und Autoren sollten auch mehr sich zeigen und darüber sprechen. Und
Naja, ich denke mal, das sind also so in Amerika halt, ist es eine Industrie, deswegen gibt es vielleicht auch Drehbuchautoren, die dann tatsächlich auch über die Filmnerds hinaus ein bisschen bekannter werden. Das ist aber selten.
Selten sind es halt Megastars, natürlich die Leute wie Aaron Sorkin oder so, aber man muss auch oft sagen, das kommt viel aus dem Fernsehen, ne? Weil im Fernsehen ist es anders. Da hast du halt und langsam kommt es auch in Deutschland an, aber sehr langsam, da hängen wir immer noch hinterher. Aber in Amerika hast du dieses Showrunner-System und die Showrunner sind in den meisten Fällen Autoren. Und die werden dann, wie Vince Gilligan oder so, die werden zu, in der Branche zumindest zu richtigen Stars und dann auch über die Branchegrenzen hinaus oft wahrgenommen. Ne? Also jeder, also nicht jeder, aber viele Leute wissen, dass Vince Gilligan der Hauptautor und Schöpfer und Creator von Breaking Bad ist und auch Better Call Saul mit Peter Gold und so. Aber das dadurch merkt man auch, das hat viel für das Autoren, die Wahrnehmung der Autoren weltweit aber auch getan. Ne? Mhm. Weil da merken die, okay, Serien ist schon so ein Autorending. Ne? Weil der muss diese ganze Arc über mehrere Staffeln irgendwie vorstellen können und so. Mhm. Und die Regisseure, in Amerika ist es ja auch voll krass, die Regisseure sind bei Serien ja nur hired guns. Ne? Die Regisseure von Serien, die kennt man so gut wie nie. Mhm. Ne, die werden für ein paar Episoden geheiert und kommen dann auch mal wieder, aber die haben in der Wahrnehmung finden die bei Serien eigentlich nicht statt. Also diese Trennung in Amerika ist nochmal viel krasser als bei uns. Ne? Bei uns werden Regisseure grundsätzlich einfach immer noch mehr, stehen noch mehr im Vordergrund als die Autoren. Aber auch das, wie gesagt, das ändert sich so ein bisschen. Wenn du der kreative Kopf von der Serie bist, dann spürt man schon, dass das auch hier jetzt mittlerweile anders wahrgenommen
wird. Aber ist nicht das, was wir auch jetzt gerade machen? Also ist das nicht das, dass man dich eigentlich eher, oder dass du wirst ja bestimmt hast, oder auch wirst ein bisschen ja vielleicht auch gerade rumgereicht, dass du die Interviews gibst, weil du es auch gerne machst wahrscheinlich auch.
Klar.
Kein Problem, oder viel Zeit hast oder so. Oder vielleicht haben sie sich ja auch da eingesperrt in diesen Raum, wo du sitzt. Und du kommst nicht mehr raus, bevor du nicht 10 Interviews gegeben hast. Kann natürlich auch sein. Vielleicht eine sehr düstere Geschichte, die dahinter steckt. Aber
schreibe ich mir gleich aus, klingt gut. Metafilm.
Ja, Metafilm. Aber letzten Endes ist es, also man würde doch bei Oderbruch sagen dann, wenn man sagt, mit welcher Person setzt man das gleich, das wärst doch dann du, oder? Wer wäre das? Oder wäre das der Christian Allwart? Oder ist das Caroline Schuch? Oder wer ist denn das? Wer ist denn der Frontrunner für die Öffentlichkeit? Wo man sagt, das ist hier mit
das
dem.
Verteilt, das bei uns, da wir wirklich sehr ein familiäres Verhältnis haben, auch mit unseren Schauspielern, verteilt sich das so ein bisschen auf uns. Und ein bisschen, wer halt gerade Zeit hat, wo das Interesse auch da ist. Und das ist auch bei der zweiten Staffel, sind Adolfo und ich da auch mehr in den Vordergrund gerückt. Es liegt auch daran, dass ich wirklich noch mehr Verantwortung übernommen habe. Adolfo hat die Regie.
Aber so von der Öffentlichkeit her meine ich auch, gell?
Ja, genau. Also, das färbt natürlich ins Öffentliche ab. Ne? Natürlich, dass man, je mehr Verantwortung man trägt, desto mehr wird das auch von außen wahrgenommen, natürlich. Ne? Man muss aber vor allem als Autor, aber auch als, wenn du Namen hast wie Christian Allwart, ist er natürlich oft der Hauptschöpfer sozusagen. Ne? Und dann natürlich hat es manchmal auch, lese ich einen Artikel und denke mir, Mann, das ist doch auch meine Serie, jetzt steht da wieder nur Christian und so, aber wir reden da auch offen drüber, wir lachen da auch drüber. Ne? Aber das ist natürlich ein bisschen, liegt es in der Natur der Sache, dass die Dynamik, die das annimmt, in der Öffentlichkeit kann man nicht immer beeinflussen. Ne? Ich wurde auch super oft für Slowburn als Co-Autor erwähnt, ne? Dabei habe ich nur 2 Folgen geschrieben. Ne? Aber dadurch, dass Christian und ich schon so viel zusammen gemacht haben, verschwimmt es halt irgendwann in der Wahrnehmung. Wir haben damit intern unter uns schon längst unseren Frieden gemacht. Es ist einfach so, wir freuen uns einfach immer überhaupt, wenn wir erwähnt werden. Ne? Aber es hat auch viel damit zu tun, was man selber macht. Ich habe selber auch mit Mel, hallo Mel, von Surreal, die mich da total unterstützt, auch einfach mehr in diese Gespräche auch zu kommen. Ich habe einen richtigen Plan mit Mel und wir sagen, hey, ich würde super gerne auch mehr über Oderbruch sprechen. Jetzt Adolfo und Christian drehen gerade auch, die haben auch wenig Zeit. Das heißt, es ist super, dann kann ich da ein bisschen übernehmen. Und es kommt immer so ein bisschen an auf die Dynamik vom Projekt, aber es hat auch schon was damit zu tun, dass ich das jetzt einfach grundsätzlich mehr mache, ne? Einfach mehr auf Einladungen reagiere und auch mal auf ein Panel gehe und mittlerweile auch merke, dass mir es Spaß macht, einfach über meine Projekte und unsere Projekte, über das Filmemachen zu reden weil du hast ja dann auch lauter Gleichgesinnte, ne? Das habe ich immer so ein bisschen auch unterschätzt, ne? Ich freue mich jetzt auch total, dass du, dass ich mit dir über Soundtracks reden kann, ne? Und du wirst natürlich auch wirst du in Kreisen eingeladen, wo ja alle Filmfans sind und Serienfans, ne? Und Klar. Dann hat man natürlich auch sofort eine gemeinsame Leidenschaft und das macht es einem dann natürlich auch total leicht eigentlich. Ne?
Ja, ich finde es aber auch immer schön, weil man natürlich, ich finde es ja schön, wenn man einfach dieses Mediale, da alles das, was auch produziert wird, was es auch wert ist, wenn man das mehr, so auch ein bisschen wie die Amerikaner, so ein bisschen mehr ausstellt, ein bisschen mehr, das machen wir hier ja nicht so gerne. Deswegen finde ich das bei Oderbruch zum Beispiel auch krass. Ja. Dass ich kenne halt wirklich viele Leute, dann muss ich sagen, die es halt einfach nicht kennen und die sagen, ja, das so ein Krimi, was ich auch zu Anfang gesagt habe, ja. So, wo, also ja, nicht, dass es schade ist, dass es so ist halt auch Deutschland nicht so. Also Deutschland funktioniert auch nicht so, glaube ich, aber noch nicht. Vielleicht kommen wir ja dann irgendwann dahin, aber sowas wie zum Beispiel so, ich finde auch, dass man, oder was ich ja auch ein bisschen heute auch versucht habe, dass man dich ja auch noch mehr so als Person mal so ein bisschen kennenlernt, weil ich glaube, es gibt einem noch mehr auch den Zugang zu so einer Serie also klingt merkwürdig, weil die Serie ja nichts mit deinem Leben zu tun hat, aber dass man weiß, was sind es eigentlich für Leute, die das machen, Das finde ich schon wichtig, ja.
Nee, total. Also das finde ich auch, dass es die, gerade im Zeitalter von KI, dass man die Menschen dahinter kennenlernt. Ne? Und mir ist es zum Beispiel auch total ein Anliegen, dann auch, deswegen mag ich jetzt auch total so einen Podcast wie mit dir, ne? Weil das weggeht von diesem typischen Press-Junket-Ding. So, ne? Wie war denn das mit Caro Schuch zusammenzuarbeiten und du beantwortest die Frage, ja, es war total super. Also natürlich, was willst du darauf auch antworten, sozusagen?
Ja,
ne?
Ja, klar.
Und in so Gesprächen wie mit dir hat man dann halt viel mehr Raum über die Realität des Filmemachens zu sprechen, ne? Und das ist das, glaube ich, was Leute, natürlich ist das eine Nische, ne, aber was die Leute in dieser Nische, Filmfans und oder generell vielleicht auch Menschen mehr interessiert als so typische 0815 Geschichten. Nicht, dass man das nicht auch machen muss und das auch dazugehört, das ist auch fein, das ist dann halt einfach Werbung, ne, sozusagen. Aber ich würde es grundsätzlich, finde ich es super spannend auch, dass es mittlerweile diese Möglichkeit, wenn man sich da öffnet, auch gibt. Ich dachte auch immer, es interessiert irgendwie niemanden und ich will mich da auch irgendwie nicht irgendwo aufdrängen oder so. Aber dann habe ich mal den Mut gehabt und mit Mel gesagt, ey Mel, ich will das mal mehr probieren und was gibt es denn für Möglichkeiten? Und siehe da, jetzt sitzen wir beide hier und reden und du bist schon der, weiß nicht, wievielte Gesprächspartner, aber es macht mir immer wieder Spaß.
Was? Der wievielte? Ich dachte, ich bin was ganz Besonderes. Das habe ich ja. Okay, gut. Ja, so ein Scheiß.
Also, so viele waren es jetzt auch nicht. Aber, ich würde sagen, das Ganze ist immer noch was Besonderes.
Ja, ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Ja. Ich hoffe doch sehr.
Also, der Ausführlichkeit und Länge, ich gucke jetzt auf die Uhr, ist es auf jeden Fall was Besonderes.
Ja, Länge, genau. Das ist immer wieder. Das kann ich gut. Und aber trotzdem, das ist auch das Stichwort. Wir kommen nämlich jetzt auch zu einem Ende. Wir haben wirklich schon relativ lang uns unterhalten. Nichtsdestotrotz haben wir nichts Unnötiges gesagt, will ich nochmal sagen. Und natürlich haben wir auch, weil du das sagtest, wie man das zu kommenden auch so ein bisschen transportiert oder den Blickwinkel etwas verändert. Du hast ja auch gesagt, du hast eben eine Tochter, ich auch. Also die werden natürlich auch gequält. Meine musste da einfach durch. Die kriegen die ganze Zeit Filme gezeigt von früher, ob sie wollen oder nicht. Und
wie alt ist dein Kind?
17.
17, okay.
Das heißt, die ist schon total, die hat es fast hinter sich. Also die hat jetzt, die Junge hat schon fast alles.
Die hat schon, der oder die hat schon guten Geschmack. Ist ein Junge oder ein Mädchen?
Mädchen, ja, eine Tochter. Mädchen. Ja.
Sie hat einen guten Geschmack, also du hast sie auf den richtigen Weg gebracht.
Sie musste da durch, sie musste schon so Sachen machen, wie an meinem Geburtstag mit mir Terminator 2 gucken. Ja?
Oh,
als Geburtstagsgeschenk. Ja, gut, das war mein Geburtstagsgeschenk, das habe ich mir gewünscht. Ja. Und es gibt aber auch immer dieses, das ist, wenn du zum Beispiel, kann ich empfehlen, wenn deine Tochter mal älter ist, das ist nicht nur bei eben dem Film, den ich jetzt benenne, sondern auch bei anderen Filmen, sicherlich aus den 80ern eine Möglichkeit. Also ich habe Total Recall geguckt mit meiner Tochter und es gibt zwei verschiedene Arten, Total Recall zu gucken, nämlich alleine und man denkt, boah, geil, geiler Film. Oder mit der Tochter zusammen und man merkt mit der Zeit immer, oh, das ist ja ganz viel aus Pappe gemacht. Oh, das ist, sieht ja alles gar nicht so gut aus. Oh, ist das peinlich. Und der Film wird einem immer peinlicher, wenn die Tochter daneben sitzt. Aber wenn man alleine ist, geiler Film. Ja? Das ist leider die, da sind wir alle drin verstrickt. Ja,
aber es gibt ja diesen Vorführeffekt bei Lieblingsfilmen.
Ja, das auch, ja, wo man immer darauf achtet, ob der andere es erkennt.
Ja, und auch merkt, wenn doch Sachen an dem Film dann doch irgendwie, man guckt den Film auf einmal auch mit den Augen des anderen.
Ja, genau.
Und merkt so, ach, ich gucke den Film eigentlich lieber allein.
Ja, genau.
Weil man will gar nicht, gerade vor ein paar Wochen so ein Video gesehen, wie einer sagt, du zeigst dem anderen deinen Lieblingsfilm und dann sagt er, ich muss kurz auf Toilette und dann sagst du, ich mach Pause und der andere sagt, nee, lass ruhig laufen. Dann stirbt so ein Teil in dir.
Das stimmt, absolut.
Und aber hey, vielen Dank. Du kannst es gerne noch kürzen, wenn wir zu lange geredet haben.
Das werde ich mir noch überlegen. Also wir weisen auf Oderbruch Teil 2, Staffel 2 hin in der ARD Mediathek. Es ist auch eher für die Mediathek konzipiert. Wo ist es denn? Ist es auch selbst, ist es im Fernsehen eigentlich gelaufen?
Ja, das läuft auch.
Direkt in der ARD oder?
Genau, in der ARD.
Ist es auch gelaufen?
Ist auch gelaufen, aber halt so zu so sehr späten Sendezeiten. Ne? Also es ist nicht dafür gemacht. Ne? Es ist hauptsächlich für die Mediathek gemacht, aber es wird auch, läuft auch mal im Fernsehen, es wird dann irgendwann auch wiederholt. Ne? Aber es ist schon hauptsächlich eine Mediathek-Serie. Ja.
Alles klar. Also schaut euch das an. Oderbruch 2, es lohnt sich. Es ist eben nochmal, wir haben schon gespoilert, aber es ist was mit Vampiren. Also so, und besser als ein Tatort. Also sowas wie besser als ein Tatort mit Vampiren. Schaut euch das doch mal an, ist mal was anderes. Ja. Lieber Arend, vielen, vielen Dank für deinen heutigen Besuch. Ich wünsche dir ganz großen Erfolg und dann hoffentlich gibt es die dritte Staffel. Aber ich freue mich natürlich auch auf andere Projekte, die du machst als Drehbuchautor. Ja. Ja. Das finde ich auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte und ich hoffe, dass es immer noch mehr Leute gibt wie dich. Also immer, wenn ich so jemanden treffe wie dich, denke ich, es gibt sie noch.
Ja.
Die Filmemacher in Deutschland, die ihre eigenen Projekte auch vorantreiben.
Mhm.
Und du machst das ja sehr erfolgreich. Und deswegen alles, alles Gute. Bleib noch dran, aber ganz offiziell. Spätestens dann kommst du wieder in die Sendung, ja? Beim nächsten großen Filmprojekt.
Gerne. Wir können gerne dann vielleicht über den Katastrophenfilm sprechen.
Der Katastrophenfilm.
Oder, genau. Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir super Spaß gemacht. Und danke dir. Und ich drücke dir auch für dein Filmprojekt.
Das dauert noch ein bisschen. Aber ja, ich sag dir dann Bescheid.
Das meldest du
nicht. Okay, mach's gut. Ja. Bye.
Danke dir. Ciao. Ciao, tschüss.